Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, und herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. So etwas habe ich noch nie erlebt, urteilte Lothar Matthäus gestern bei Sky 90 extra aus Leverkusen. Und in der Tat, so richtig Bayern-like war der Auftritt der Münchner beim Topspiel nicht. Keine eigene Dominanz, stattdessen eingeschnürt vom noch amtierenden deutschen Meister. Allerdings stand am Ende ein 0:0 und das sichert den 8-Punkte-Vorsprung auf Bayer und könnte dementsprechend für den FC Bayern sehr wertvoll sein. Das sind unsere Themen. Die Maurermeister, die BVB-Blamage, erneuter Rückschlag beim Revierderby beim VfL Bochum und Rose unter Druck nach dem müden 0:0 in Augsburg. Muss der RB-Coach sein Team aufwecken? Power, Tempo, Abenteuer, all das fehlt derzeit, aber das fehlt nicht in unserer Runde. Das kann ich Ihnen versprechen und ich darf Sie Ihnen jetzt vorstellen. Unser Sky-Experte Didi Hamann, herzlich willkommen, hat gestern scharf geurteilt. Der BVB ist aufgetreten wie eine Jugendmannschaft. Herzlich willkommen, lieber Didi. Herzlich willkommen an Valentina Maceri, Moderatorin bei Blue in der Schweiz, in der Champions League unter anderem. Und sie glaubt, der BVB droht im Mittelmaß zu versinken. Ein herzliches Willkommen auch an Ivo Ristic, Leiter bei RTL Sport, seit vielen Jahren in dieser Branche unterwegs, unter anderem vorher bei Sport 1 und auch bei der DFL. Und er prophezeit, dass beim BVB sich auch etwas in der Führungsetage ändern könnte, / ändern müsste. Und ein herzliches Willkommen an Patrick Helmes, unser Sky-Experte, unter anderem aktiv 3 Jahre bei Bayer Leverkusen. Und er findet, Schick oder Boniface, also klare Mittelstürmer, hätten das Spiel gestern entscheiden können. Didi, lass uns gleich loslegen mit dem Topspiel. Weißt du, was Catenaccio auf Bayerisch heißt?
Nee.
Aber wir haben gestern so eine Art gesehen. Ne? War das gewollt oder nicht? Oder? Glaubst du, das war der Ansatz von Bayern, von vornherein auf den einen Punkt zu gehen? Nee, oder sind sie vom Spiel dazu gedrängt worden?
Nee, ich glaube, die sind vom Spiel dazu gedrängt worden. Ich habe das ja in den letzten Wochen immer schon mal wieder gesagt, dass mir das ein oder andere kritische Wort fehlt, weil sie in den letzten Wochen Spiele gewonnen haben, aber nicht gut gespielt haben. Und jetzt ist gestern wahrscheinlich dann noch etwas Negativität dazugekommen von Seiten der Bayern, weil sie wussten, der Punkt reicht. Ja. Mhm. Und die 8 Punkte bleiben dann bestehen. Und diese Kombination hat dazu geführt, aber natürlich war das schon, ich glaube, 2 Torschüsse, keiner aufs Tor. Das war schon sehr verwunderlich. Und den Beweis, jetzt kommen ja die spannenden Wochen, jetzt kommt Frankfurt, dann möglicherweise Atletico oder wieder Leverkusen. Also den Beweis, dass sie mit dem Besten mitspielen können, den sind sie weiter schuldig.
Warst du, Valentina, gestern erstaunt über das, was die Bayern gestern abgeliefert haben?
Ja, weil A, war Leverkusen, ich will nicht sagen um Welten, aber es war fast ein Ligaunterschied, finde ich, zwischen Bayern und Bayer Leverkusen. Leverkusen ist mit einer Dominanz aufgetreten, die, glaube ich, selbst die Bayern nicht erwartet hätten. Die haben es ja danach so verkauft, als ob es bewusst gewesen wäre, weil man mit einem Unentschieden schon die Meisterschaft sicher gehabt hätte, oder theoretisch zumindest. Ich glaube, es war einfach die Dominanz von Bayer Leverkusen, die Bayern dieses Spiel aufgezwungen hat. Und wir haben auch in den letzten Wochen auch in der Champions League oftmals darüber gesprochen, ob das System von Kompany nicht zu riskant sei und ob er überhaupt das nötige Spielermaterial defensiv auch für dieses Spielsystem hat. Und ich glaube, gestern hat man gesehen, dass Leverkusen rein fußballerisch, spielerisch die bessere Mannschaft ist, auch wenn die Tabelle aktuell das Gegenteil zeigt.
Patrick Helmes war ein sehr torgefährlicher Mittelstürmer. Man muss sagen.
War.
Ja, bist du auch immer noch bestimmt. Aber in der Bundesliga warst du das. Und gestern muss man natürlich sagen, durch die Taktik von Alonso mit schnellen Spielern vorne ist das Spiel an diesen Punkt gekommen, den wir gestern auch schon beschrieben haben. Aber warum glaubst du, hätte Boniface und oder Schick das Spiel dann irgendwann entscheiden können?
Zum einen weiß ich gar nicht, also wenn ich die 3 Stürmer sehe und die haben alle Speed, habe ich das Gefühl, dass eigentlich Alonso mit was anderem ausgegangen ist, so wie es im Hinspiel war, dass die Bayern wesentlich aktiver sind, du wirst mehr hinten reingedrückt und dann kommst du ums Umschalten. So war es auch beim Pokalspiel. Und ich finde einfach, wenn du einen Stürmer hast, der im Flow ist, und das ist Patrick Schick, Boniface nach dem Abgang, der nicht geklappt hat in der Saudi-Arabien, hat er auch getroffen. finde ich, ist das schon ein Zeichen an die Mannschaft, wenn du den dann nochmal bringst in der 60., 65. nach dem Motto, wir haben die Bayern jetzt so hergespielt, dass sie parat liegen, um zu vollenden. Und ich finde einfach, dass so ein Stürmer einfach ein anderes Gefühl hat für die Situation. Und wenn ich die letzte Aktion von Adli sehe, den hat er auch schon mal reingemacht. Aber so ein Schick lässt sich den normalerweise nicht entgehen. Und dann gewinnst du so ein Spiel halt knapp 1-0, auch wenn es höher ausgehen hätte müssen. Aber dann hättest du das bekommen, was du hättest verdient gestern.
Kannst du, Ivo, dieser These etwas abgewinnen?
Ja und nein. Also ich sehe es so ein bisschen differenzierter und anders. Also ich muss sagen, dass ich jetzt nicht Bayern unbedingt schlechter sehe im Spielerischen. Erinnert euch an das Hinspiel. Bayern ganz klar die bessere Mannschaft, dominant. Also was mir fehlt, ist der Kontext. Ja, wir haben Bayern jetzt am Mittwoch bei Celtic sehr heimstark an die Grenzen sehen müssen. Die sind an die Grenzen gehen müssen und sie mussten 48 Stunden lang mehr oder weniger Reisegruppe FC Bayern München spielen.
Und wenn ist auf der anderen Seite normal für diesen Verein.
Ich habe dieses Spiel so erwartet. Deswegen sehe ich jetzt nicht Bayern unbedingt spielerisch schwächer als Leverkusen in diesem einen Spiel, ja. Aber man muss auch sagen, positiv gesehen hat man auch gesehen, dass Vincent Kompany lernfähig ist. Mhm. Und dem FC Bayern München eine völlig neue Note verpassen kann. Und wir kennen die Bayern so nicht, zugegebenermaßen. Aber ich würde dem was Gutes abgewinnen. Und dann ganz ehrlich, wenn die im Mai dann die Meisterschale am Marienplatz hochhalten, wird sich kein Mensch mehr an dieses 0-0, an dieses erkämpfte 0-0 erinnern wollen.
Ja, also Kompany dann jemand, der offensichtlich auch diese pragmatische Note reinbringen kann, wenn das sein muss. Und ich habe es ja auch eingangs gesagt, 8 Punkte Vorsprung gehalten. Das ist für die Bayern auf alle Fälle das Minimalziel dessen, was sie da gestern angestrebt haben. Felix Fischer, herzlich willkommen. Wie sieht das Netz, den Auftritt der Bayern gestern?
Erstmal muss ich sagen, eben ungewohntes Spiel für die Bayern, entsprechend ungewohnte Zahlen auch, wenn man allein auf den Ballbesitz guckt, eben Leverkusen mit 56% immerhin. Großchancen hatte Leverkusen immerhin eine, Bayern keine. 2 Torschüsse haben sie gerade mal hingebracht, die Bayern nie so wenige, seit es die detaillierte Datenerfassung gibt. Und es waren auch nur 5 Ballaktionen im gegnerischen Strafraum. Also Leverkusen am Ende auch sehr, sehr gut defensiv gearbeitet. Und wir haben aber gefragt, wie man eben den Auftritt der Bayern beurteilt. Die eine Auswahl pragmatisch, die andere peinlich und 62% sagen tatsächlich pragmatisch. Also im Grunde alles richtig gemacht aus Sicht von Vincent Kompany, diesen 8-Punkte-Vorsprung gehalten. Und entsprechend positiv sehen auch die Kommentare aus Uno Rivers vom Hinspiel. Da war es ja so ein bisschen eben andersrum. Und Bayern nimmt den Vorsprung gerne mit, weil Vorsprung gehalten. Aber auch ein bisschen kritisch in Richtung Xabi Alonso. Er hat sich nach der Meinung von Torge Nass vercoacht. Allerspätestens ab der 60. Minute müsste man doch da einen echten Stürmer eben bringen, Schick oder Boniface.
Gut, aber interessant, also die Fans sind eher der Meinung, es ist legitim gewesen, wie die Bayern gestern agiert haben. Kurz in die Runde gefragt, vom Spiel losgelöst, was bedeutet jetzt dieses Unentschieden für das Meisterduell gestern bei SK90 extra? Gab es schon Glückwünsche an Max Eberl? Soweit ist es noch nicht. Es sind 8 Punkte Vorsprung. Das ist natürlich dann schon das, was man gemeinhin ein Brett nennt. Ja. Ist das so?
Erstmal muss man, glaube ich, sagen, also wenn man diese pragmatischen Stimmen, also dieses Voting betrachtet, dann müssen wir davon ausgehen, dass es bewusst so war von Kompany. Ich glaube, die von deiner Seite war ja gekommen, dass es nicht bewusst war oder nicht absichtlich. Ich bin, glaube ich, auch der Meinung, dass es eher dem Spiel von Leverkusen geschuldet war, als dass Bayern wirklich mit dieser Einstellung aufs Feld gegangen ist.
Aber Sie haben vielleicht irgendwann erkannt, okay, heute geht es nicht anders,
bestimmt,
also müssen wir uns den Gegebenheiten
bestimmt
fühlen.
Und im Kontext bin ich auch bei Ivo, wenn man das jetzt im Gesamtkontext betrachtet, aber jetzt rein auf das Spiel gestern, glaube ich, war Leverkusen einfach eindeutig die bessere Mannschaft. 8 Punkte ist schon viel. Ja. 8 Punkte ist schon viel. Ich weigere mich, jetzt schon zur Meisterschaft zu gratulieren, weil ich weiß oder ich finde, diese Bundesliga-Saison ist ziemlich verrückt. Also da kann alles passieren und deswegen will ich noch keine Glückwünsche ausrichten, auch wenn 8 Punkte schon ein Brett ist, ja.
Also ich würde schon auch gratulieren wollen, zumal jetzt die Stärke der Bayern diese Saison gar nicht mal in diesen Spitzenspielen so zur Geltung kommt, sondern eigentlich bei den kleinen Teams. Sie lassen überhaupt nichts anbrennen.
Unterschied zu Leverkusen.
Genau. Also in Kiel und gegen Mainz und gegen Wolfsburg, da bleibt überhaupt nichts hängen bei den Bayern und das macht sie auch dann zum verdienten deutschen Meister.
Ja, das ist der große Unterschied, die Unentschieden einfach. Du hast 8 Mal, dann musst du Leipzig noch zuzählen, wo sie 2x2-0 führen, holen hat letztendlich nur 1 Punkt. Und wenn das nicht wäre, dann hätte ich gern auch dieses Voting gesehen und vor allem dieses pragmatische, wenn es jetzt doch dann Leverkusen vorne gewesen wäre. Aber das interessiert im Fußball nun mal keinen. Fakt ist, sie spielen einen fantastischen Fußball bei Leverkusen. Im Hinspiel war es andersrum, obwohl ich der Meinung bin, dass es von den Chancen gestern wesentlich klarer war als wie vor 6 Monaten. Also Bayer muss ich schon ein bisschen in den Hintern beißen. Also dieses Jahr wäre schon viel, viel mehr möglich gewesen.
Und Aluminium war ja auch noch da, ne? Klar. Was den Bayern in die Karten gespielt hat.
Aber jetzt wollen wir die Saison noch nicht ganz zumachen. Noch ist die Meisterschaft nicht entschieden. Didi, wie siehst du es?
Ja, 8 Punkte wird schwer. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass im Herbst war Leverkusen nicht gut. Sie haben Spiele gewonnen, aber sie haben erst Anfang, Mitte November angefangen, den Fußball zu spielen, den sie letztes Jahr gespielt haben. Und für mich sind sie die beste Mannschaft im Moment. Und ich weiß nicht, ob die Bayern heute weiter sind, als sie es im Herbst waren. Und ich würde jetzt auch vorsichtig sein, dem Trainer ein Lob auszusprechen für das gestrige Spiel. Du siehst als Mannschaft, siehst du, da kommt eine Mannschaft, die sind passsicher, die geben keine Bälle, ist immer unheimlich aggressiv und du bist nur unter Druck. Naja, dann musst du halt verteidigen 90 Minuten. Und das muss ich erwarten können. Also ich glaube, das war weder geplant, noch würde ich den Bayern jetzt da dann einen riesen Lob aussprechen, dass sie es gemacht haben. Das ist einfach so. Das hat das Spiel verlangt, das haben sie gemacht, das haben sie auch gut gemacht und haben mit Glück und mit Neuer haben sie den Punkt behalten. Aber Fakt ist natürlich auch, es kann sein, dass sie sich in der Champions League wieder treffen. Ich glaube, dass Leverkusen im Moment auf einem anderen Niveau ist als die Bayern. Sie müssen möglicherweise aus den letzten 12 Spielen jetzt
3, 34 Punkte holen. Einmal kurz festgemacht, wenn wir uns die Spiele nochmal anschauen. Sollte es dieses Achtelfinalduell geben, müssen vorher noch Spiele gespielt werden, dann wäre aus deiner Sicht dann Bayer favorisiert?
Das ist psychologisch, war ja das gestern ein Leberhaken für die Bayern. Ja, also das war ja, wie es Valentina sagt, das war ein Klassenunterschied. Das kannst du natürlich sagen, die Bayern wollten nichts anderes. Die Frage ist, ob sie mehr konnten. Und da sind wir wieder beim Punkt, die haben die letzten Wochen nicht gut gespielt. Deswegen hat mich das auch nicht groß überrascht, was gestern, natürlich nicht in der Deutlichkeit, dass das gestern passiert ist. Aber ich habe in den letzten Wochen nicht einen gehört. Bratislava, Grottenkick, Bremen erste Halbzeit, katastrophal. Du hast in Rotterdam verloren. In Freiburg gerade gewonnen. Das heißt, es hätte 5, 6 Möglichkeiten gegeben zu sagen, Männer, wir müssen uns steigern. Weil jetzt kommt Celtic, jetzt kommt das Playoff, dann kommt Leverkusen, dann kommt Frankfurt, dann kommt das Achtelfinale hoffentlich. Wenn wir uns nicht steigern, dann werden wir unser blaues Wunder erleben. Und das hat keiner gemacht. Selbst gestern haben sie sich hingestellt und gesagt, wir haben den Punkt geholt, alles wunderbar. Ja, und das hat
wäre das gestern aus seiner Sicht ein Moment gewesen, wo man die kritische Elle hätte auspacken können?
Ich glaube, das hätten sie schon vor 5, 6 Wochen machen können oder machen sollen, dann wäre das gestern vielleicht nicht passiert. Und das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet. Und die Kritik musst du üben, wenn du gewinnst, Patrick. Weil wenn du verlierst, ist es unheimlich schwer. Da sind die Spieler sind unten. Da musst du sehr sensibel und vorsichtig sein mit Kritik. Die Chance hätten sie öfter gehabt, diese Kritik anzubringen. Und das hat den FC Bayern immer ausgezeichnet. Und da hat Uli Hoeneß ein Gespür dafür gehabt, wann er das zu tun hat. Und das ist nicht passiert. Und gestern sich dann hinzustellen und zu sagen, naja, wir wollten ja nichts anderes. Du musst mal schauen, was das Gehaltsvolumen auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite. Das steht in keinem Verhältnis. Und das Spiel war genau andersrum.
Das muss ich ja nicht immer 1:1 in den 90 Minuten.
Ich weiß, ich wollte es nur mal gesagt haben.
Dann widerspiegeln.
Wir kommen auf die Verträge ja noch zu sprechen.
Wir halten fest, bei aller kritischen Betrachtung, 8 Punkte Vorsprung für die Bayern. Das sind halt im Moment die Fakten. Aber Vinko Bicanic, ein Spiel gestern, das trotz der fehlenden Tore viele Themen lieferte.
0:0 gewonnen.
Ich glaube, wichtig war, dass wir dieses Spiel jetzt hier nicht verlieren.
0:0 verloren.
Sind Sie trotz des tollen Spiels hier der gefühlte Verlierer am Ende?
Definitiv ja.
Die einen defensiv wie nie.
Der erste Torschuss in der 73.
Ich hab's gesagt, wenn eine Mannschaft sich verdient, dass wir mal tiefer stehen müssen, dann können wir auch zeigen, dass wir das machen können, wenn wir das brauchen.
Die anderen dominant wie nie zuvor gegen diesen Gegner.
Wollen Sie die ganzen Chancen von Ihrer Mannschaft noch mal sehen oder lieber nicht? Sagen Sie, nee, das
war besser nicht. Ich bin später zu Hause oder morgen. Aber ja, die letzte von Flo.
Sie hätten es spät entscheiden können. Oder müssen?
Ist enttäuschend, weil wir wirklich alles gegeben haben. Und wir hätten heute mehr als verdientes Spiel gewinnen müssen.
Sie hätten das Spiel zu keinem Zeitpunkt entscheiden können.
Warum konnten Sie heute nicht in diese Partie einchecken?
Ja, wie gesagt, aggressives Anlaufen, das war der eine Faktor. Dann haben wir zuletzt auch Box Defending trainiert unter der Woche.
Mit Strafraumverteidigung hauptsächlich also haben die Bayern sich einen Punkt und vielleicht die Vorentscheidung in der Meisterschaft gesichert. 0:0 gewonnen. Aber was haben die Gewinner dieses Spiels vielleicht verloren?
Grundsätzlich ist es gar nicht die Bayern-DNA, irgendwo auf Unentschieden zu spielen. Das hat Bayern 04 einfach geschafft, dass sie uns dahin gebracht haben. Wir wollten Fußball spielen, wir wollten hier auch versuchen, unser Spiel durchzubringen, so wie wir es im bisherigen Spiel immer getan haben. Und heute war es das erste Mal, dass wir wirklich nicht den Zugriff hatten, selber nicht die Ballkontrolle hatten.
Verloren haben die Bayern somit vielleicht ein Stück des Mythos, dass, wenn es ernst wird, sie es sind, die ein jedes Spiel so gestalten können, wie sie es wollen.
Bayern ist kontrolliert worden. Sie haben gut verteidigt, die Bayern. Die haben viel verteidigt, die haben viel gekämpft. Aber das ist ja nicht Bayern München. Bayern München will Fußball spielen. Und Leverkusen hat sich nicht Fußball spielen lassen.
Und was hat Bayer, das zwei Punkte liegen ließ, möglicherweise doch gewonnen? Vielleicht ja die Bestätigung,
dass wir in der Lage sind, jede Mannschaft zu schlagen in Europa. Und hoffentlich spielen wir bei allen drei Wettbewerben bis zum Ende um den Titel.
Einer dieser drei möglichen Titel aber ist nicht zwingend wahrscheinlicher geworden, oder?
Glauben Sie noch an die Meisterschaft, an die Titelverteidigung?
Absolut, also es sind ja genauso viele Punkte Abstand wie vorher.
Hat aber noch keiner geschafft zu diesem Zeitpunkt, ne? 8 Punkte aufzuholen.
Gut, ungeschlagen Meister hat auch noch keiner geschafft letztes Jahr, deswegen...
Sie waren ungeschlagen Meister letztes Jahr. Sie mögen 0:0 verloren haben, aber wirklich verloren ist für Leverkusen noch nichts.
Wirtz, wenn man ihn sieht, ein Gedicht. Und trotzdem hat er dann diese Szene, kurz vor Schluss, die möglicherweise alles noch mal hätte verändern können. Wie hast du reagiert, als er den vorbeigeschoben hat?
Also erst Gedanke war, der muss rein. Und wenn du dann aber den Winkel siehst, wie Kimmich aus dem Tor rauskommt, dann ist es mit der Innenseite, man sieht es auch, er steht so gerade zum Ball und ich hatte gehofft, dass er den Ball so ganz leicht schippt, weil er steht mit einer Neigung nach außen und genau da passt er den Ball hin.
Oder wie aber auf dem Bolzplatz mit der Pike.
Mit der Pike wäre auch gegangen. Normal macht er den und das hat ihn auch geärgert, aber...
Hat er dann, glaube ich, auch selber gemerkt, ne, dass er den vielleicht hätte ein bisschen anders einfach nehmen müssen. Ich glaube, er wollte es dann vielleicht doch zu platziert machen. Hätte er den einfach rough quasi mit der Pike, wie du sagst, oder mit dem Außenriss, dann wäre der eher Richtung Tor gegangen, so geht er halt knapp vorbei.
Ich glaube, so wie er zum Beispiel, kann er nur vorbeischießen. Ja. Also entweder muss er mit der Pike schießen oder vielleicht mit der Außenseite. Aber er war natürlich selbst auch wahrscheinlich etwas überrascht. Hat er Glück gehabt, dass er nochmal in Ballbesitz kommt. Und selbst das Wunderkind, wenn er überrascht ist, dann kann der aus 6 Metern auch mal vorbeischießen.
Ja, Didi hat es gut zusammengefasst. Er steht, das Standbein ist nicht richtig so, wie es sein müsste, um den Ball vielleicht womöglich zu drehen oder in die rechte Ecke zu schießen. Er steht so und man muss sagen, dass die Bayern es ganz gut in dem Moment zugemacht haben. Also er kann eigentlich nur vorbeischießen oder vielleicht auf den Ball draufsteigen. Das hätte dann Patrick Helmes gemacht.
Gestern hat er klassisch, also neuen sozusagen Fußball-Terminus gelernt, Box-Defending. Also neu jetzt vielleicht nicht, aber Manuel Neuer sagte im Box-Defending. Da wären sie gestern gut gewesen, haben das nötige Glück gehabt. Ich habe so gedacht, ich war die Woche davor dann auch in Wolfsburg, da gab es bei Wirtz fast die identische Szene. Stellt man sich jetzt mal vor, da sieht man, wie eng die Dinge beieinander liegen. In Wolfsburg hat er getroffen, gestern auch. Dann würde hier keiner vorzeitig den Bayern zur Meisterschaft gratulieren.
Ja, manchmal ist es aber auch so, da läuft dann alles auch für eine Mannschaft oder gegen eine Mannschaft. Ich glaube, gestern in dem Fall war es einfach so, Alupech, das Leverkusen hatte, solche Dinger, die normalerweise reingehen, die dann nicht reingehen. Ich glaube, die Dominanz von Leverkusen, da sind sich alle einig, war da. Am Ende hat dieses letzte Quäntchen Glück dann tatsächlich gefehlt, wie es halt manchmal so im Fußball ist. Aber ansonsten kann man den Leverkusen dann ja wenig Vorwürfe machen am gestrigen Spiel.
Absolut. Didi, natürlich ein ganz großes Duell, auf das alle geschaut haben. Die beiden angehenden Superstars, Musiala, Wirtz. Wie fällt dein Vergleich aus?
Ja, also es wäre, glaube ich, jetzt Musiala gegenüber nicht fair, wenn die Mannschaft gefühlt nur den eigenen 16er verteidigt, ihn da zu vergleichen oder zu bewerten im Gegensatz zu Wirtz. Für mich ist Wirtz in einer anderen Liga im Moment, verglichen mit Musiala. Was das Spiel anbetrifft, Musiala hat jetzt seinen Vertrag verlängert, was natürlich für die Bayern gut ist, für die Liga gut ist. Nur hat sich die letzten Monate auch was angeeignet, dass er viel am Fallen ist und viel am Reklamieren und am Diskutieren mit dem Schiedsrichter. Ja, und ich glaube, das hilft seiner Leistung nicht, weil er in den letzten 8-10 Wochen, also seit der Winterpause, spielt er mit, aber spielt nicht gut. Und es wäre, glaube ich, dringend an der Zeit, dass ihm mal einer sagt, dass er dieses Reklamieren und Diskutieren, also er ist mit immer ständig, fällt er hin und ist, während dem Fallen ist er schon am Reklamieren und reklamiert Freistoß und diskutiert. Und es ist an der Zeit, weil jetzt kommen die wichtigen Wochen. Und wenn die Bayern weit kommen wollen, wenn die Atletico oder Leverkusen schlagen wollen, dann werden sie einen guten Musiala brauchen. Das ist er im Moment nicht. Und ich glaube, diese Angewohnheit oder die Sache, die er sich da angewöhnt hat, aus welchen Gründen auch immer, es wäre, glaube ich, dringend an der Zeit, dass ihm das mal einer sagt.
Aber der Zusatz im Moment war, glaube ich, wichtig. Also im Moment wird es besser sein und besser in Form sein. Aber ich glaube schon, dass Jamal Musiala mindestens auf Augenhöhe ist. Wenn nicht so einen Ticken drüber, für mich zumindest. Ihm fehlt.
Warum?
Er bringt noch mal so diese Extraklasse rein, diese Extranote. Da hat, glaube ich, Max Eberl mal was Richtiges gesagt. Dafür zahlen auch die Zuschauer gerne Eintritt. Ne? Wenn er dann den 7., 8. Spieler umkurvt. Natürlich kann Flo Wirtz sowas auch. Aber ich glaube, man hat jetzt auch ganz gut gesehen, dass ihm manchmal so ein bisschen die Torgefahr fehlt. Und Jamal Musiala ist mittlerweile, finde ich, auch sogar per Kopf torgefährlich. Deswegen, ihm fehlt der Rhythmus. Er ist auch aus einer kleinen Verletzung rausgekommen, aus der Winterpause. Und ich glaube, wir müssen Jamal Musiala und die Bayern erst im März, April bewerten. Und ich hoffe für sie, dass sie dann international vor allen Dingen auch dann in Form sind und nicht jetzt. Also ich glaube, in Form zu sein, auf dem Höhepunkt zu sein, Mitte Februar, würde ich sagen, muss nicht unbedingt sein. Du weißt es ja selber, Didi. Ich glaube, lass ihn doch mal jetzt langsam in Form kommen. Und ich glaube, das ist eben seine... Genau diese Unruhe, dieses Sauersein, weil er nicht in Form ist, ist doch ein gutes Zeichen. Also dieses Meckern ist etwas, was, glaube ich, finde ich, ein gutes Zeichen ist für März und April.
Gut, aber da wir heute senden, das kennt ihr bei RTL, ja, auch natürlich. Müssen wir es heute bewerten, mit der Idee dessen, was dann auch im März, April passieren könnte. Das wissen wir aber natürlich.
Zum einen ist es ja schon mal Wahnsinn, dass wir so zwei Spiele haben. Das muss man ja fairerweise, das wird ja irgendwann so sein, dass die beiden mal, dass zwei Deutsche mal um den Weltfußballertitel spielen werden. Ja. Undenkbar an für sich. Und ich bin Diddys Meinung, ich finde, dass Flo noch eine Etage drüber ist, weil ich finde, er wirkt schon wesentlich reifer.
Warum findest du denn grundsätzlich ist eine Etage drüber?
Ich finde, dass es einer Mannschaft noch mehr gibt im Moment. Also wenn ich Flo sehe, wie er spielt und die letzte Chance wäre gestern nur das i-Tüpfelchen in der Leistung gewesen. Dieses Timing, was er hat, wie er sich um Spieler rumdreht und auch sich Bälle im richtigen Moment vorlegt, das ist ja seine ganz große Stärke, dieses so umdrehen, dass er so weit vorkommt, dass keiner mehr rankommt. Und wenn ich sehe, wie er arbeitet, was er tut, für mich einfach diese Nuance besser. Musiala steht ihm nicht viel nach. Ist ein bisschen so wie, mag ich mehr Federer oder Nadal, ist das Gleiche. Für mich ist es halt einfach, wird der Federer des Fußballs. So elegant und so schön Fußball spielt hier keiner.
Also es ist auf jeden Fall Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, bevor ich jetzt die Kritik ausübe. Aber was mir bei Jamal Musiala fehlt und warum ich auch Wirtz einen Ticken vorne sehe, ist, mir fehlt bei Musiala so dieser Reifeprozess. Ich finde, bei Musiala wird es jetzt Zeit, dass er von diesem Supertalent, das er ist, auch zu einem echten Führungsspieler wird, trotz seines jungen Alters. Warum? Weil er die Kapazitäten dafür hat, weil er die Fähigkeiten dazu hat, weil er eigentlich dieser Spieler sein müsste, der dann auch ein Spiel rumreißt. Und so wie es Bellingham bei Real Madrid zum Beispiel ist, dann vielleicht auch mal in der 90+2 durch seinen unbändigen Willen. Und
hat er
Klasse,
zum Beispiel in Köln gemacht, als er die Bayern
genau,
zum Meister geschossen
hat. Genau, aber muss er noch öfter, finde ich. Also das ist das, was ich von einem Spieler wie Musiala erwarte. Und ich finde, dieses Spiel an sich ziehen und das Spiel bestimmen, das macht Wirtz im Moment besser als Musiala.
Aber wir reden von einem Jamal Musiala, du hast es gerade gesagt, der vergangene Saison in seinen jungen Jahren die deutsche Meisterschaft entscheidet in Köln und übrigens bei der EM ganz klar gesetzt war, vor absolut. Florian Wirtz. Deswegen ist es für mich eine Momentaufnahme.
Weil Wirtz auch lange verletzt war.
Und ich halte Jamal Musiala, vor allem wenn die Räume sehr eng werden, wenn der FC Bayern ja angreift und den Gegner bespielt rund um den 16er, für absolut Weltklasse. Und da kann Flo Wirtz meiner Meinung nach nicht mithalten.
Geschmackssache, ja.
Wirtz macht andere Spieler besser oder er macht jeden Spieler seiner Mannschaft besser. Ich glaube nicht, dass Musiala viele Spieler besser macht. Er macht die Mannschaft besser, wenn das, was er macht, funktioniert. Ja, und er ist, im Vergleich zu Wirtz, ist ein Einzelspieler. Er spielt gerne alleine, er trippelt gerne, meiner Meinung nach zu viel. Und
ich kann mich aber auch an Situationen erinnern, wo er dann aufliegt.
Es mag etwas besser geworden sein, aber ich weiß nicht, ob er das aus dem Jungen rausbekommt. Weil das hat er, der hat sein Leben lang so gespielt. Und das macht ihn auch stark. Und er ist wahrscheinlich der beste Dribbler der Welt auf engen Raum, wie es Ivo sagt. Nur mein Punkt war ja, wir sprechen über Weltfußballer. Ja? Ein Wirtz ist für mich im Moment ein potenzieller Weltfußballer in ein, zwei Jahren. Ein Musiala ist das nicht. Und er muss eine Variabilität in sein Spiel bringen, dass er weiß, wann er zu spielen hat, weil er dann auch schwerer auszurechnen ist. Und ob er das sich aneignet oder angewöhnen kann, das steht in den Sternen. Ja, weil wenn seine Dribblings nicht funktionieren, dann ist er nicht vorhanden. Ein Wirtz ist immer da. Und wenn du dir die Leverkusener Mannschaft anschaust, die Marktwerte sind explodiert. Warum? Weil Wirtz die in Szene setzt. Ja, und der Wirtz macht beides. Der Wirtz hat immer den Kopf oben und sieht immer den besseren Mitspieler. Bei Musiala ist das nicht der Fall. Und deswegen, wie gesagt, ein Wirtz macht alle besser und der Musiala macht seine Mannschaft besser, wenn das funktioniert. Aber wir reden ja auch vom Spielfluss. Du schaust die Leverkusen an, das ist mit Stuttgart die beste Mannschaft spielerisch in der Liga. Sind sie besser wie die Bayern? Und das hat ja auch einen Grund. Weil sie haben auf den Flügeln hast du Einzelspieler. Du hast einen Coman, einen Sané, einen Gnabry, wen auch immer, einen Olise, die eins gegen eins spielen. Und dann hast du in der Mitte einen. Und ich glaube, dass es unheimlich schwer ist, so wie sie im Moment aufgestellt sind, dass sie Spielfluss in ihr Spiel bekommen. Das heißt, so ein Fußball, wie die Leverkusener spielen, wirst du mit dem Personal, das die Bayern haben, das spielen können.
Lass uns noch mal bei Musiala bleiben, Felix. Er hat seinen Vertrag verlängert und darüber haben sich jetzt kritische Ansätze hin oder her die meisten Bayern-Fans gefreut, richtig?
So ist es. Es klang schon an. Er hat sich gestern natürlich sehr, sehr schwer getan. Gerade mal 45 Ballkontakte, kein einziger Torschuss. Auch nicht das Niveau, wo Jamal Musiala natürlich gerne wäre. Möglicherweise bereut der FC Bayern die Vertragsverlängerung schon. Nein, natürlich nicht ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Bis 2030 verdient ungefähr 25 Millionen Euro brutto im Jahr. Ist damit einer der Topverdiener, beziehungsweise der Topverdiener eigentlich neben Torjäger Harry Kane. Und wir wissen mittlerweile, warum es so lange gedauert hat. Ich musste warten, bis meine Mama aus dem Urlaub zurückkommt, hat er gestern erklärt nach dem Spiel. Entsprechend haben sich da die Verhandlungen noch ein bisschen gezogen, bis dann die Unterschrift final war. Und natürlich sind die Fans jetzt sehr, sehr happy. Mama ist der beste Berater, so muss es sein, Mama first. Und überhaupt, Jamal Musiala natürlich Augensympathieträger, auch aus Sicht der Fans.
Ja, absolut. Wir haben jetzt über Musiala gesprochen, über Wirtz gesprochen. Und ich würde jetzt gerne noch mal auf das Thema Gehaltsgefüge, weil wir das eben auch gehört haben. Was bedeutet denn das jetzt? Also wenn sich das in der Range abspielt, die wir jetzt immer so hören, so irgendwas zwischen roundabout 20 plus Boni plus Handgeld, wie auch immer. Eigentlich sollte Max Eberl das Gehaltsgefüge der Bayern etwas senken. Das wird ja schwer, wenn die Zahlen in Zukunft weiter so aussehen.
Ja, das kann ich noch nicht ganz erkennen. Und das bedeutet auch, dass man jetzt ans Festgeldkonto muss, wenn Josh Kimmich verlängert werden soll. Mhm. Man hört, dass es eigentlich nur noch Formsache sein soll. Ähnlich wie mit Jamal Musiala. Man ist sich prinzipiell einig, aber bis so ein Vertrag mal aufgesetzt ist.
Hören wir jetzt einmal kurz rein, weil wir haben gestern bei Sky 90 extra Max Eberl exakt zu dieser Thematik befragt.
Das ist für Josch natürlich ein Zeichen. Er möchte bei Bayern München bleiben. Er möchte mit uns die Champions League gewinnen. Er wollte aber natürlich auch wissen, ja, sonst würden wir nicht reden. Wenn er gar nicht bleiben würde, dann hätte er genug Möglichkeiten.
Aber ich habe das Gefühl, ihm fehlt die allerletzte Überzeugung, sonst hätte er schon längst zusagen können.
Aber das ist ja das, was ihr von außen nur beurteilen könnt. Wir intern haben ja ganz andere Gespräche. Und bei Jamal war es ja auch so gewesen, dass alle gedacht haben, mein Gott, das dauert, das zieht sich. Wir waren Mitte Januar, waren wir schon durch mit Jamal. Es hat halt etwas länger gedauert, die Verträge zu schreiben. Wir hatten auch keinen großen Druck, weil wir die Zusage hatten. Also das Commitment von Jamal sehr, sehr früh. Und genauso.
Also die Zusage gab es schon?
Wir haben schon sehr, sehr früh mit Jamal die Einigung gehabt. Und dann gilt halt das Papier.
Das heißt, es könnte sein, wenn wir in zwei Wochen uns treffen, sagst du, ach, ich saß bei dir im Studio und da hatte ich schon die Zusage von Kimmich?
Wer weiß.
Etwas kryptisch, wie interpretierst du das?
Ja, so wie ich es gerade gesagt habe. Ne? Also es ist auch völlig logisch von der Reihenfolge her. Du verlängerst erstmal mit Alphonso Davies, schaust dann, dass der Jungster Musiala verlängert wird und dann kommt der Kapitän dran. Und ich kann mir vorstellen, dass das in den nächsten ein bis zwei Wochen auch durch ist. Und das finde ich auch richtig vom Zeitpunkt her. Ich glaube, gerade wenn jetzt dann die Crunch-Time kommt in der Champions League, Bundesliga, spätestens bis Ende März sollte das Thema Kimmich durch sein. Es ist fast schon zu spät.
Solange das halt klar besprochen ist, ist es alles okay. Wie gesagt, es ist untypisch, dass es natürlich so lange dauert, dass irgendeiner anfangen muss. Bei Kimmich ist die Situation einfach anders. Er hat jetzt jahrelang gespielt, hat nicht immer die Wertschätzung bekommen, die er gerne erfahren hätte, muss man auch fairerweise sagen. Und hat dann überlegt, ob er vielleicht nochmal einen Schritt macht. Und ich glaube, da kann ihm auch keiner helfen. Da bringt es auch nichts, ein Ultimatum zu setzen. Aber es wäre natürlich schon cool für die Bundesliga, wenn hier weiter
aber musst du nicht irgendwann bleiben. Als Club sagen, wir sind der FC Bayern München?
100%.
Wir bieten hier schon was wirklich Werthaltiges. Was gibt es noch zu überlegen? Oder anders formuliert, überlegst bitte bis dann und dann, aber bis dahin überlegst es dann auch.
So war der FC Bayern früher, glaube ich, immer aufgestellt, vor allem zu Didis Zeit. Und wenn du Lothar reden hörst, war es ja genauso.
Hast du mal eine Frist gesetzt bekommen?
Nee. Der Uli hat was hingelegt, hat gesagt, unterschreibe oder verschwinde.
Andere Zeiten.
Und was heißt das ja auch? Du musst ja auch ein Scouting, du musst ja auch einen Schattenkader planen. Also was machst du, wenn jetzt Kimmich entscheidet, er macht's nicht? Und deshalb, glaube ich, dieses leichte Schmunzeln von Eberl deutet schon darauf hin, dass er es macht. Weil ansonsten wäre schon Druck auf der Patrone, weil du einfach eine Alternative brauchst.
Ja,
und was aber auch auffällt, ist, also wie es zu Didis Zeiten war, kannst du, glaube ich, heute einfach nicht mehr machen. Weil
ich glaube, Didi ist aber einmal verschwunden. Der ist ja nicht immer und ewig bei den Bayern geblieben.
Ja, weil ich glaube, wenn du jetzt den Kimmich so unter Druck setzt, also dem die Pistole an die Brust hältst, dann sagt er, okay, dann nicht. Weil er ist ja sowieso schon, wie Patrick gesagt hat, teilweise hat er sich nicht wertgeschätzt gefühlt. Er hatte auch nicht nur einfache Zeiten in den letzten Jahren. Das Ausland, mit dem hat er ja auch noch geliebäugelt. So, ich glaube, wenn du dann einem Spieler die Brust auf die Pistole setzt, dann sagt er halt irgendwann, nee, das lasse ich nicht mit mir machen. Also die Gefahr besteht ja immer.
Man alles muss verstanden. Ich sage aber auch, wenn dir jemand bietet 20 Millionen im Jahr, äußert sich darin auch schon mal Wertschätzung. Ja. Also das mit der Wertschätzung, ich weiß, was gemeint ist. Ich finde nur, man darf es nicht überstrapazieren. Bei den Dimensionen ist Wertschätzung auch im Gehalt inkludiert, finde ich.
Damit kannst du leben auf jeden Fall.
Ja, und, also, ja.
Ja. Und was ja auch noch hinzukommt,
aber es geht.
Dadurch, dass Musiala ja jetzt quasi die Messlatte höher gesetzt hat, also was quasi das Leistungsniveau in Bezahlung betrifft, hat man natürlich jetzt hat sich der FC Bayern dann eine Tür aufgemacht für andere Spieler, die auf dem gleichen Niveau sind wie Musiala, dass du denen mindestens das Gleiche natürlich dann auch bezahlen musst. Sprich, was ist jetzt passiert? Durch den neuen Vertrag von Musiala hat jetzt Wirtz, sofern sie ihn ja, und sie wollen ihn ja, der FC Bayern, muss mindestens das Gleiche dann wie Musiala bekommen, wenn nicht sogar tendenziell mehr, weil er kommt ja von extern. Und externen Spieler musst du tendenziell immer ein bisschen mehr bezahlen.
Und Kimmich guckt natürlich darauf, genau. Das Thema Wertschätzung ist auch verstanden. Es geht ja darum, dass in den letzten Jahren Kimmich dann rechter Verteidiger und so weiter, das hat er schon registriert. Und das spielt offensichtlich in irgendeiner Form auch mit rein. Ich würde aber ganz gerne Didi auch nochmal zum Thema Gehaltsgefüge. Weil wenn Kimmich verlängern würde, würde er ja mutmaßlich nicht unter das Gehalt, das Musiala bekommt, gehen.
Ja, Musiala ist vielleicht der falsche Vergleich, aber Davis, der soll ja auch 20 oder mehr verdienen, nur um das mal einzuordnen.
Kimmich vergleicht sich eher mit Musiala als mit Davis. Sein.
Die Bayern haben sich sehr lange Zeit gelassen. Das heißt, das hätte man wahrscheinlich letzten Sommer schon angehen müssen. Ja? Und das ist wie im Poker, da spielst du nicht deine Hand, sondern deine Position. Und die Berater spielen im Moment nicht die Leistung, sondern die Position der Spieler. Ja, und die Frage ist dann, jetzt darf man natürlich so eine Vertragsverlängerung nicht vor den letzten 3 oder 6 Monaten abhängig machen, aber die Frage ist doch, ist die Leistung so, dass es dieses Gehalt gerechtfertigt? Und der FC Bayern brüstet sich jetzt, diese Verträge verlängert zu haben. Ja, und wenn ich höre, was da für Zahlen kursieren, bei Musiala, ja, dass da 20 plus Boni plus Handgeld und auch, dann sind wir bei 25, vielleicht zwischen 25 und 30 Millionen. Nur um das mal einzuordnen, gibt es im Weltfußball im Moment 2 Spieler, das ist der Haaland und der Mbappé, die das Geld verdienen. Ja, und ich glaube, dass sich der FC Bayern auf dünnes Eis begibt. Ja. Weil
wir können die Zahlen jetzt natürlich nicht nachprüfen,
sind Zahlen, die kursieren. Ich sage das ohne Gewähr und mit aller Vorsicht. Und wenn dann ein Davis auch in diese, ein Linksverteidiger, der seine Qualitäten hat, der ein guter Spieler ist, keine Frage. Aber die Frage ist doch, ob das gerechtfertigt ist, was den Spielern bezahlt wird. Ist die Leistung das? In der Champions League, wo waren sie letzten Jahre? Im Halbfinale letztes Jahr, okay, davor im Achtelfinale oder was? Und ich glaube, wenn du jetzt neue Spieler holst, wie es Valentina sagt, ob das jetzt ein Kunku ist, ob das ein Wirtz oder wer auch immer ist, die werden sich natürlich da daran messen. Und ich glaube auch, dass das für die Kabine unheimlich gefährlich ist, was die machen. Ja, weil du musst natürlich schon schauen, dass da keiner aus dem Ruder läuft. Und der Musiala, dass das ein sehr guter Spieler ist, da brauchen wir ja nicht drüber sprechen. Nur wie gut der ist, das werden wir die nächsten Jahre
erfahren. Das haben wir besprochen. Ich will jetzt einmal aber die Gegenposition. Was wäre denn die Alternative gewesen für Bayern? Das muss man ja auch, sehen. Also Musiala ist ein absoluter, also angehender Weltklasse-Spieler. Können wir jetzt überlegen, Wirtz oder er. Aber das ist ein riesen Potenzial. Er ist ein riesen Fanliebling. Hättest du dann sagen sollen, wir lassen das laufen? Das ist ja bei Kimmich auch
Das hättest du letzten Sommer, hättest du an, wenn du 2 Jahre Vertrag hast, musst du schauen, dass der, dass der das Gesicht des FC Bayern werden soll. Das wissen sie ja nicht erst seit gestern. Das haben sie vor 2 Jahren gewusst. Dann hätten sie sagen sollen, pass auf, wir bessern einen Vertrag auf, du unterschreibst nochmal 2 oder 3 Jahre.
Da kann aber die aktuelle Führung nichts für, die hat
ja doch, die waren schon da. Die waren im März schon da.
Eber war ja vor 2 Jahren noch nicht da.
Nee, im Sommer hättest du es machen müssen. Ja. Im Sommer hättest du, da hat er noch 2 Jahre Vertrag. Da sagst du, pass auf, wir bessern das auf und du unterschreibst nochmal 2 oder 3 Jahre. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Jetzt musst du bezahlen. Bei Davis gab es ja diese Diskussion letztes Jahr. Da war ja schon mal anscheinend ein Gehalt vereinbart, was der Aufsichtsrat dann nicht durchgewunken hat. Ja, und wenn dann diese Spieler nicht bleiben wollen und da bis zum Letzten gehen, die Berater, die versuchen natürlich den letzten Tropfen aus der Zitrone zu holen, dann musst du einmal sagen, dann muss er halt gehen. Aber was sie jetzt mit den beiden Verträgen gemacht haben, ich glaube, da haben sie sich wirklich, da begeben sie sich auf dünnes Eis. Und wenn ein Kimmich jetzt sagt, ich will mehr verdienen als der Davis, hat er gutes Recht dazu, ist der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Und auch bei Kimmich, wenn der Kompany kommt und sagt, er spielt wieder in der Mitte und er ist jetzt Kapitän der Nationalmannschaft, dann muss ich doch letzten Sommer an den Spieler rangehen und sagen, pass auf, willst du hier bleiben? Und wir verlängern deinen Vertrag. Und wenn er sagt, nee, ich will jetzt nicht, okay. Die Gefahr läuft ja jetzt auch, dass er geht, aber das hätten wir alles früher machen können oder müssen.
Einmal zu Musiala. Jetzt ist der Vertrag verlängert, es gibt viel Beifall. Würdest du sagen, Eberl hat da einen guten Job gemacht?
Da müsste man wissen, was er verdient. Nur die Frage ist, wie groß wäre der Markt für den Jungen gewesen? Und Verträge zu verlängern, da brauchst du keinen Sportverstand, wenn du die mit Geld zuschüttest. Also das bedarf, wenn ich an Davis 20 Millionen und an Musiala noch 5 oder 10 mehr bezahle, also mit aller Vorsicht und ohne Gewehr, da bedarf es wenig Verhandlungsgeschick, Patrick. Das muss ja auch bezahlbar sein. Und du musst natürlich schauen, dass das Gehaltsgefüge nicht aus dem Ruder läuft. Und wenn jetzt ein Musiala genauso viel oder mehr verdient wie ein Kane, der seit 10 Jahren 40 Tore in der Saison macht, dann stimmt für mich das Verhältnis nicht.
Aber in diesem Gehalt steckt auch sehr viel Potenzial in der Zukunft. Deswegen ist das schon okay. Ich sehe es auch bei Davis anders. Also es ist unheimlich schwer. Im modernen Fußball ist der Linksverteidiger sehr, sehr wichtig. Auch rein statistisch gesehen belegen Studien, ist diese Position eine der wichtigsten im modernen Fußball. Finde mal eine Alternative zu Davis für dieses Geld. Das ist gar nicht so einfach. Deswegen kann ich das eine nachvollziehen, genauso wie mit Jamal Musiala jetzt diesen Vertrag abzuschließen. Da stecken ganz viel Vermarktungspotenziale drinnen und. Also da bin ich jetzt nicht dabei zu sagen, das wäre jetzt ein Fehler gewesen. Ich gebe dir recht. Man muss irgendwann mal darauf achten, was das mit dem Club und der Kabine macht. Dieses Gehaltsgefüge ist ein Thema.
Das ist mein Punkt, so diese Gehaltshygiene. Da gebe ich dir recht.
Und ich kann mich auch daran erinnern, dass, da darf man nicht ungerecht werden, ein Oli Kahn und Hasan Salihamidzic wurden daran gemessen, wie viel sie denn eigentlich ausgeben dürfen. Also das war, die standen ja auch in der Kritik, zu viel auszugeben. Und offenbar darf Max Eberl das tun. Ich weiß nicht, was sich da jetzt geändert hat in der Vereinspolitik. Aber es ist schon interessant zu sehen, dass man bereit ist, sehr, sehr kräftig an dieses Festgeldkonto zu gehen.
Und ein Wirtz immer noch oder die Verpflichtung im Raum steht, dann müsste man noch mal einen anderen Topf in irgendeiner Form
machen. Dann müsste man vielleicht ein zweites Sondervermögen finden.
Ja, genau. Aber es ist natürlich auch immer eine Frage des Momentums. Du hast jetzt Neuer und Müller, die jetzt einfach rausgehen.
Ganz kurz zu Müller. Haben wir gestern auch einmal kurz, weil da steht ja der Satz von Eberl im Raum, das wird das kürzeste Gespräch überhaupt, haben wir gestern auch mal nachgefragt. Haben wir. Und gleich bekomme ich einen Hinweis, wann das dann auch hier zur Aufführung kommt. Jetzt mach du erstmal weiter.
Also was ich sagen wollte, ist natürlich jetzt, die zwei hören auf und dir fehlt so ein bisschen das Gesicht.
Ja, aber das ist ja noch nicht sicher, dass Müller aufhört.
Aber sie sind jetzt nicht mehr in der Position, dass sie die absoluten Leistungsträger sind. Neuer macht weiter, sie dürfen auch beide selbst entscheiden. Alles gut und schön.
Jetzt.
Jetzt haben wir es.
Gedanken.
Dann unterbreche ich einmal. Ich bin fest drin. Okay. Ne?
So. Abwarten, das kriegst du hin. Und jetzt hören wir Max Eberl.
Wird Müller bleiben?
Also das Gespräch hat es noch nicht gegeben. Wir haben jetzt sehr, sehr viel Kraft in das investiert. Wir haben eine sehr intensive Zeit mit den Playoffs. Und dann werden wir die Vertragsgespräche mit Leroy, Eric, Thomas Müller sind noch da. Mit Josh läuft gerade. Also wir haben schon noch zu tun.
Ja, kann man so sagen. Also das klang jetzt nicht so, als würden die Bayern unter allen Umständen mit Müller noch mindestens ein Jahr verlängern.
Nee, es klang so nicht. Aber Thomas Müller ist natürlich die Frage, was will er noch? Hat er noch was im Tank und geht vielleicht ins Ausland? Oder
Lothar hat gestern USA ins Spiel gebracht.
Zum Beispiel. Oder sagt der FC Bayern, nein, er gehört hierhin und er bekommt eine andere Position. Alles denkbar. Was ich aber sagen will, diese Jungs, die so viel geleistet haben, hören auf. Und jetzt suchst du diesen Spieler X, der eben mit Musiala der ist. Und die Vertragsverhandlungen wie Didi, ja, das ist simpel. Also es ist eine eindeutige Geschichte. Er ist bestimmt was Loses. Und so wird's gemacht. Kostet viel. Und bei Kimmich, glaube ich, einer der Gründe ist auch, warum er wartet. Er ist unfassbar besessen von Erfolg, wenn du die Dokumentation nationalisch anguckst. Er gewinnt nicht den Titel, den er will, obwohl die Mitspieler so gut sind. Ich glaube, er wartet ab, wie gut wird der FC Bayern. Und ich glaube auch, dass er nicht mit der Messlatte Musiala misst an der Kohle. Ich traue ihm zu, dass er bereit ist, auch für weniger Geld zu spielen, zu sagen, wir haben damals Nowitzki gefeiert, alle bei den Mavs, alles verlängert, gesagt, nee, wir machen weniger Kohle, dafür mehr in die Mannschaft rein. Und das traue ich einem Kimmich eben auch, dass er sagt, bitte mach die Mannschaft stärker, weil ob er jetzt 15, 20 verdient, das sind utopische Zahlen, damit kommst du sicher gut durch, glaube ich. Und deshalb, ja, dann mach die Mannschaft stärker und gib mir die Titel, die ich gewinnen will.
Ich würde Marcel Reif sagen, du kannst noch zweimal warm davon essen.
Ja. Ja, nur da wird er jetzt wenig rausfinden. Also der Verein kann ihm natürlich sagen, wir wollen den, den, den. Ob die dann kommen, der muss sich jetzt irgendwann entscheiden. Also die können ihm erzählen, was sie wollen. Nur, wenn man wieder, du sagst, da ist viel Potenzial bei Musiala, ja, das mag er sein. Nur ein Neuer, ein Müller, ein Kimmich, die haben das Geld verdient. Das sind Weltmeister, das sind Champions-League-Sieger, das sind 6, 7, 8 Mal Meister. Ja? Und wo die Reise bei Musiala hingeht, nochmal, das ist ein herausragender Spieler. Wo die Reise hingeht, das wissen wir
nicht. Aber du investierst ja immer in Potenzial. Erinnere dich an die Diskussion damals, Schweinsteiger, Lahm, gewinnen keine großen Titel, bis sie dann 2013, aber Schweinsteiger irgendwie über den Daumen gepeilt, auch schon 30, 31, Champions League gewonnen haben und Weltmeister wurden. Das kann ja bei Musiala alles kommen. Das ist ja dann im Potenzial sozusagen enthalten.
Das mag ja sein, nur das muss bezahlbar sein. Und so einen Spieler mit 20 oder er wird, glaube ich, 21 nächste Woche zum Topverdiener zu machen. Also ich glaube, die begeben sich auf dünnes Eis und das wird die Verhandlungen, egal mit wem, mit den nächsten, natürlich, ein Sané, ein Müller sind nicht in der Position, da irgendwelche Anforderungen zu stellen. Aber ich glaube, das wird die Sache in den nächsten Monaten nicht einfacher machen.
Ein Gedanke noch dazu. Karl-Heinz Rummenigge hat in der Sportbild gesagt, so eine Gehaltsobergrenze fände er durchaus ganz sinnvoll oder jedenfalls mal so das Nachdenken darüber. Würde das denn oder hätte das den Bayern auch konkret in dieser Situation geholfen?
Diese Vorschläge kommen ja irgendwie jedes Jahr und jedes Mal ist die Antwort die gleiche. Ist mit europäischem Arbeitsrecht gar nicht vereinbar und deswegen kein Thema.
Was ich aber spannend finde bei Musiala nochmal, wir reden von eventuellen 25 Millionen. Der Zweite, der in der Kategorie spielt, Würz hatten wir eben, der spielt nicht mehr für die Hälfte, 500 Kilometer weiter. Geht auch.
Und wenn er kommt, wieder das Gleiche.
Ja, dass man nicht unbedingt maximal eben in den Geldbeutel greifen muss. Also Florian Würz ist mindestens auf derselben Höhe. Gibt's unterschiedliche Meinungen. Aber der spielt eben für 10 oder 11 Millionen, was schon brutal viel Geld ist für bei Leverkusen.
Was halt das Problem ist, die Bayern haben sich ja dieses, ich will es jetzt nicht Grab nennen, aber dieses Grab selber geschaufelt, weil zu dem Zeitpunkt, als es ja um potenzielle Vertragsverhandlungen ging mit Musiala, haben sie ihn auf eine Stufe gestellt mit Messi und Cristiano Ronaldo. So, die Bayern haben sich natürlich Musiala auch selber in diese Gehaltsklasse gedrängt. Also das war von den Bayern nicht clever angestellt. Ich verstehe, was sie in ihm sehen. Und das bietet er auch absolut, dieses Potenzial, auch eine Marke des FC Bayern zu werden. Aber natürlich, wenn du dir so einen jungen Spieler auf eine Stufe stellst, selber als Verein mit Cristiano und Messi, ist ja klar, dass der dann diese Summen fordert. Und wenn du sie ihm dann nicht gibst, dann sagt er, okay, dann gehe ich woanders hin. Also man hat Musiala klargemacht, du entscheidest.
Und der Präsident hat gesagt, am Geld ist es noch nie gescheitert.
Er hat jetzt aber auch gesagt, die Bayern hätten keinen Goldesel. Ne?
Ja. Bis jetzt zu spät.
Würde denn, um dann einmal so das Ganze sozusagen abzurunden, für Wirtz ein Wechsel zu den Bayern inhaltlich Sinn machen?
Nein.
Warum nicht?
Weil Bayer Leverkusen mindestens auf Augenhöhe ist. Und dafür musst du nicht in der Bundesliga wechseln. Er hat das geschafft, wovon viele träumen. mit einer der anderen Mannschaften außer Bayern München hat er alles gewonnen national. Und das heißt für mich, bleibt noch ein Jahr, hoffentlich mit diesem Trainer. Und dann geht's in die ganz große Welt hinaus. Also national für mich gibt dieser Wechsel keinen Sinn.
Also du findest, du könntest die Bayern regelrecht überspringen. Ja. Ich meine, es wäre ja ein Entwicklungsschritt. Sportlich können wir jetzt diskutieren, aber im Hinblick auf Druck von außen, Druck, den du bei einem Top-Verein noch mal anders hast als bei Bayer Leverkusen, die auf einem super Entwicklungsweg sind, aber eben noch nicht da, wo die Bayern seit Jahrzehnten
sind. Sie haben halt nicht diese Langfristigkeit wie der FC Bayern. Da kommt auch so schnell keiner dran die nächsten Jahre. So, aber sie sind jetzt in der Position mit der Mannschaft. Sie haben es einmal geschafft, im Sommer die Truppe zu halten. Ich glaube, sie können es ein zweites Mal schaffen. Sie haben auch bei dem Tarnummer haben sie Eier gezeigt und gesagt, der geht nicht darüber. Und den würden die Bayern auch gern haben. Also die Mannschaft von Bayer Leverkusen ist mehr als konkurrenzfähig. Und wenn sie so zusammenbleibt und diese Kleinigkeiten noch verbessert, die sie eben dieses Jahr gemacht hat, diese Fehler mit Unentschieden, ja, dann sind sie Minimum auf Augenhöhe im FC Bayern nächstes Jahr, egal wie viel Geld der einer verdient.
100%. Wir waren gestern übrigens fleißig. Wir haben auch zu Wirtz gefragt. Das hören wir uns mal als O-Ton-Collage an.
Das ist ein Traum, so wie er es gesagt hat. Und ich glaube, und das meine ich jetzt wirklich völlig wertfrei, jeder Verein auf der Welt wäre froh und würde träumen, Florian Witzen sein Reihen zu haben. Ich glaube, das hat man heute wieder gesehen. Aber ich finde einfach, das ist jetzt in einer Saison eine Phase, wo es darum geht, wir wollen unser Ziel erreichen, Bayern 04 will ihre Ziele erreichen und Florian Wirtz ist Spieler von Bayern 04 Leverkusen, Punkt. Und da gibt es für mich nichts drum rumzurütteln.
Er hat hier die Nummer 10, er ist hier absoluter Leader, er ist absolute Weltklasse, er spielt in einer Weltklasse-Mannschaft, er ist in der Region, wo er aufgewachsen ist, er fühlt sich ja wohl und was will er mehr?
Ja, das ist eben die Frage. Was will er mehr? Was glaubst du, macht es für, würde es für Wirtz, den wir nicht wegsingen wollen bei Bayer Leverkusen, würde es aber für ihn Sinn ergeben, zu den Bayern zu gehen, spätestens 2026?
Ja, also ich bin da nicht ganz bei Patrick. Es ist dann nochmal eine andere Welt, das weiß der Didi besser als ich, beim FC Bayern zu spielen, mit einer ganz anderen Drucksituation. Und ich glaube auch nicht daran, oder ich glaube, hoffe es nicht, aber ich glaube, dass Bayer Leverkusen mittelfristig sich da nicht halten kann, wo sie jetzt sind. Befürchte auch, dass Xabi Alonso irgendwann mal den Verein verlässt und diesen Kader mit Frimpong und wie sie alle heißen, halten zu können, wird sehr schwer für Simon Rolfes. Also perspektivisch sehe ich Flo Wirtz nicht länger bei Leverkusen spielen als 2026 und da macht durchaus Bayern München Sinn.
Einmal Gegenrede, solange Caro und Rolfes bei Leverkusen sind, glaube ich, wird dieser Verein sehr, sehr ambitioniert.
Ich wünsche es Ihnen.
Ich finde aber aus Spielersicht, auch darüber hinaus. Wenn ich Flo Wirtz bin, habe ich nicht die mittelfristige Perspektive im Kopf. Ich beurteile halt nur das Jetzt. Und das heißt, solange er noch Vertrag bei Leverkusen hat, ist die Chance da, mit Bayern auf Augenhöhe zu spielen. Und ich glaube dann, diesen Zwischenschritt braucht er dann nicht mehr. Das kann er auch bei Real Madrid lernen. Ja. Dafür muss er nicht bei Bayern spielen.
Schau, Ivo hat ja grundsätzlich recht, aber für Wirtz geht es ja auch nicht darum, bin ich 27, 28, 29 noch bei Bayer Leverkusen, sondern wir reden ja Maximum noch von einem Jahr und dann wird ja der nächste Step erfolgen. Ich denke, er wird Alonso folgen, wo auch immer Alonso hingeht. Ich denke, wir wissen alle, dass es höchstwahrscheinlich Real Madrid sein wird. Aber was hätte denn Wirtz für Ambitionen, nächstes Jahr zum Beispiel schon oder auch das Jahr danach zum FC Bayern zu gehen? Also Leverkusen wird mindestens dieses Jahr, wenn und auch nächstes Jahr, wenn Alonso bleibt und wird es auch, werden die ja konkurrenzfähig sein, sowohl in der Bundesliga als auch in der Champions League. Da geben sie im Moment wieder eine ganz gute Figur ab, sind als einziges deutsches Team direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. So, was habe ich dann für Ambitionen als Flo Wirtz, eine Mannschaft zu verlassen, wo ich einen Trainer habe, der mich besser gemacht hat, der alle Spieler besser macht, der mir Vertrauen schenkt, mit dem ich auch sehr, sehr gut kann. Und er ist ja ein junger Spieler, er hat ja auch eine lange Verletzung, die haben ihn wieder aufgebaut. Was habe ich dann für eine Ambition, zu einem Liga-Konkurrenten wie dem FC Bayern zu gehen, wo ich dann wieder bei Null in Anführungszeichen anfangen muss. Aber mich erwarten ja ganz neue Strukturen, ein anderer Trainer, eine andere Vereinsführung, die ich nicht kenne. Also das heißt, ich weiß auch nicht, wie ich da funktioniere in dem Verein. Ich glaube, da macht nur der Schritt ins Ausland dann für den Flo Wirtz Sinn.
Gut, machen wir uns weiter Gedanken drüber. Es gibt ganz viele Aspekte, aber wir haben den Namen Xabi Alonso schon erwähnt. Und über ihn und seine nähere Zukunft wollen wir gleich auch sprechen. Und dann natürlich über Borussia Dortmund. Nach dem 0:2 in Bochum ist die Stimmung geradezu niedergeschmettert. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und wollen jetzt noch abschließend über eine hochspannende Personalie sprechen. Xabi Alonso, dessen Zukunft immer wieder auch diskutiert wird. Aktuell ist er bei Bayer Leverkusen, und Fernando Caro ist da auch sehr, sehr selbstbewusst, was zumindest die kommende Saison anbetrifft.
Ich weiß ja, wie wir mit ihm arbeiten, wie eng wir Planungen auch für nächste Saison machen, für Transferperioden und so weiter, wie er denkt, und unser Gefühl ist ja nicht nur mein einziger, sondern auch von Simon Rolfes und anderen, und wir sprechen ja offen. Es gibt zurzeit kein Hinweis, dass es anders sein sollte als wie geplant.
Was glaubst du, Didi?
Ich habe ja letztes Jahr schon gesagt, ich glaube, dass er mit dem kleinen Wirtz nach Madrid geht. Nur, der muss natürlich, die haben einen sehr offenes und vertrauensvolles Verhältnis in Leverkusen. Ja, das ist ja auch Teil ihres Erfolges, mit Caro, mit Rolfes, mit Alonso.
Und Alonso hat jetzt mal in so einem Satz erwähnt, er könne sich halt in Leverkusen aufs Kerngeschäft, nämlich auf den Fußball, naja, konzentrieren. Das sei ihm wichtig, und so wie ich ihn einschätze, ist da auch was dran.
Ja, und das, was der Herr Caro sagt, das glaube ich ihm. Ja? Implementiert jetzt nicht, dass ich bei anderen es nicht glaube, aber wenn er was sagt, dann glaube ich ihm. Und wenn es so sein sollte, dass er nach Madrid gehen kann oder vielleicht wird.
Aber ich rätsel jetzt doch darüber, warum du das so betonst.
Na, weil es so ist. dann hätte er ja zumindest mal ihm was gesagt. Ob er das dir jetzt sagt gestern, ist wieder die andere Frage. Nur, in Madrid, die holen ja den Trainer im April. Du musst ja dann auch schauen, was der Kader macht, was du mit Spieler machst und so. Das braucht ja auch Vorlauf, ja. Und da gibt es ja dann auch keine Schnellschüsse. Da muss er geplant werden, und der wird ja wahrscheinlich eine Ablöse fällig. Ich weiß gar nicht, ob er eine Klausel hatte, Alonso. Aber das spielt dann auch keine Rolle. Das heißt, wenn ein Caro am 15. Februar sagt, es gibt keine Anzeichen, dann bin ich da gestern Abend nicht ins Grübeln gekommen oder habe mir gedacht, was ich vorher für fast unmöglich gehalten hätte, habe mir gedacht, vielleicht bleibt er doch noch ein Jahr.
Also ich schätze Fernando Caro sehr, genauso wie Simon Rolfes, wirklich. Und deren Aufgabe wird es sein, mittelfristig die Zukunft neu zu gestalten von Bayer Leverkusen. Ohne Xabi Alonso, ohne Flo Wirtz, ohne Jeremy Frimpong. Und es ist doch völlig klar, dass sie in der Phase jetzt überhaupt nichts rauslassen, ob Xabi Alonso zu Real Madrid wechselt. Sie wollen doch den sportlichen Erfolg nicht gefährden. Und deswegen würde ich sagen, Fernando Caro ist auch ein kleiner Pokerspieler, und er weiß ganz genau, was er jetzt zu sagen hat und was im März und April dann vielleicht gesprochen wird.
Aber Ivo, du weißt es ja, wenn sowas am Köcheln ist, ja, irgendwas kommt ja immer raus. Und man hat ja wirklich kaum was oder nichts gehört. Oder?
Ich wollte es so oder so ähnlich sagen. Jetzt muss man aber auch sagen, bei den Bayern gibt es mehr Ohren als bei Bayer Leverkusen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass bei Bayer Leverkusen etwas nicht rauskommt, was nicht rauskommen soll, ist höher als bei den Bayern. Stimmt das? Ja. Jetzt das Ganze in Prozent. Nein.
Wahrscheinlich. Warum hast du mich so angeguckt, als ob ich es wüsste? Nein.
Was glaubst du bei Alonso? Glaubst du, dass Caro mehr oder anderes weiß, als er zugibt? Oder glaubst du, dass es so ist, wie Didi eben sagt, Herr Caro hat gestern die Wahrheit gesprochen? Was wir grundsätzlich immer hoffen.
Also die Kommunikation ist in diesem Verein, klar, auch begünstigt den Erfolg, unfassbar transparent. Ich glaube, man weiß, was kommt. Der Worst Case wird irgendwann eintreten, dass diese Jungs wie Xhaka und so weiter alle wechseln. Das ist der Kern dieser Mannschaft. Aber Alonso weiß eben auch, dass dieser Kern noch da ist. Und mit diesem Kern kannst du gewinnen und lernen. Wir reden immer noch von einem wahrscheinlich Weltklasse-Trainer auf Niveau, wo er tatsächlich noch Sachen erlernen muss. Weil die richtige Delle, die gab es so in der Art und Weise noch nicht. Wir haben alle im Oktober gestanden und gesagt, guck mal, Leverkusen hat so ein bisschen den Flow verloren, diese Leichtigkeit. Mhm. Aber auch das hat er mit den Wochen hinbekommen, diese Mannschaft wieder ab November auf Top-Level zu hieven. Und jetzt fehlen leider die Punkte von den ersten Monaten. Ich glaube, dass einfach dieses Fundament des Erfolgs ihn auch stärker macht, dass er weiß, er kann sich auch ein bisschen was erlauben in Leverkusen. Mhm. Keine Narrenfreiheit, es ist immer noch Profisport. Mhm. Aber er weiß, mit jeder Situation lernt er dazu. Mhm. Und ich glaube auch wirklich, dass er irgendwann selbst entscheiden wird und sagt, steht morgens auf, jetzt bin ich soweit. Und dann wird er diesen Weg nach Real Madrid, glaube ich, zu 100% gehen.
Ich glaube auch zu 100%, dass dieser Zeitpunkt kommen wird. vor einem halben Jahr hätte ich gesagt, es wird schon die kommende Saison passieren. Alonso und Wirtz gehen beide zu Real Madrid. Und wenn ich jetzt Caro höre gestern und auch so die Kommunikationsentwicklung und wie Alonso sich äußert, wie Caro sich äußert, wie Wirt sich auch zu seiner Zukunft äußert, sagt mir irgendetwas, dass die Möglichkeit, dass es noch ein Jahr gemeinsam bei Leverkusen weitergeht, größer ist als noch vor 6, 7, 8 Monaten.
Noch zwei Sagen dazu. Der Caro ist ja ein Profi. Er hätte ja sagen können, wir haben jetzt Champions League Achtelfinale und so, das ist im Moment kein Thema. Er hat ja gesagt, im Moment gibt es kein Anzeichen. Und das musste er nicht sagen. Und ich glaube, es ist interessant, was Patrick sagt, weil Alonso ist ein sehr pragmatischer und entspannter junger Mann. Und er ist mit Sicherheit jetzt ein besserer Trainer als vor 18 Monaten oder 24 Monaten, als er nach Leverkusen kam. Und ich könnte mir auch vorstellen, wenn du... Und er hat natürlich als Spieler alles gesehen. Er hat Bayern gesehen, er hat Liverpool gesehen, er hat Madrid gesehen.
Bei der Gelegenheit, es ist schon ganz lustig zu hören, dass du über deinen früheren Mitspieler sagst, ein entspannter, junger Mann.
Er ist ein bisschen jünger, ist er. Ich darf das sagen. Und ich könnte mir vorstellen, also er ist ein absoluter Teamspieler, aber vielleicht hat er auch irgendwo jetzt gemerkt, dass ihm die Zeit unheimlich viel bringt. Weil, wie gesagt, er ist nicht jeden Tag ist die Lupe drauf, so wie es in München oder Liverpool
der Fall ist. Also machen wir es an einem Beispiel fest. Also Wirtz in Wolfsburg nicht von Beginn an zu bringen, wäre bei anderen Vereinen noch anders unter das Brennglas gekommen als in Liverpool.
Und wenn er das Gefühl hat, dass er hier jede Woche, jedes Monat ein besserer Trainer wird und in einem Jahr noch mal ein besserer Trainer, dann hat er natürlich ein Stück weit Eigennutz und dann wären natürlich alle wären zufrieden.
Und ich finde es so einfach schön, guck mal, er kommt aus Spanien, er hat die Chance zurückzukehren. Und er scheidet sich aber dafür, hier zu bleiben, obwohl der Weg nach Hause vorgezeichnet ist. Das finde ich, ist so ein großer, respektvoller Umgang mit dem Verein, dass man einfach sagt, nein, ihr habt mir diesen Weg geschenkt, ich gehe noch weiter mit euch. Und das finde ich eine Mega-Nummer.
Und jetzt muss ich die Kurve bekommen zu Borussia Dortmund. Ich habe jetzt gerade überlegt, soll man sagen, würden sich die Brussen einen Trainer wie Xabi Alonso wünschen? Ich weiß es nicht. Sie haben Niko Kovac seit einigen Wochen, aber so richtig erfolgreich ist er nicht gestartet. Er hat in der Champions League gewonnen in Lissabon. Aber in Bochum, Kai Dittmann, konnten die Brussen diesen Schwung nicht mitnehmen.
Kann Grönemeyer, Sirtaki in Bochum. Georgios Basura sorgt mit einem Doppelpack für Bochumer Hoffnung und den nächsten Dämpfer für Borussia Dortmund. Bochum mit personellen Problemen total mutig. Hofmann auf Basuras, die 33. die Führung für den VfL. Dortmund zu passiv, spielte mit Niklas Süle nach zweimonatiger Verletzungspause in der Startelf hinten rechts. Der leistet sich diesen schlimmen Fehlpass. Basuras ist dazwischen 110 Sekunden nach dem 1-0 das 2-0. Wie in der Hinrunde, da führten die Bochumer in Dortmund auch mit 2-0. Und hatten die Chance aufs dritte, ehe Gerassi traf. Und der war kurz vor der Pause für Borussia Dortmund zur Stelle, vergab aber gegen den ehemaligen Kollegen aus Köln, gegen Timo Horn, der den verletzten Drewes vertrat. Kläglich. Im zweiten Durchgang dann noch die riesengroße Chance für Masuras in der 69. Zweimal Kobel und das Außennetz. Das war's. Bochum feiert Dämpfer für den BVB, der jetzt mehr Niederlagen als Siege auf dem Konto hat.
Wir sind natürlich weit in unseren Möglichkeiten. Natürlich sind wir Tabellenelfter, das können wir auch lesen. Und das ist nicht das, was die Mannschaft, was der Club, was wir wollen. Dementsprechend müssen wir uns den Hut schon aufsetzen und sagen, das ist definitiv zu wenig.
Wie gesagt, die Basics im Fußball, Zweikämpfe annehmen, vor allem Zweikämpfe führen erstmal, Zweikämpfe annehmen und dann Zweikämpfe gewinnen. Das muss sich schleunigst ändern. Und wenn wir das nicht hinbekommen, dann sind wir da, wo wir gerade stehen, auch zu Recht. Und wir müssen es schnell hinkriegen, weil sonst ist die Saison, eine Horrorsaison, aber ich hoffe, wir kriegen das noch hin und ich glaube auch fest dran.
Tja, die Dinge wiederholen sich, ne? Das ist natürlich auch schwer nach Niederlagen, aber was war denn das jetzt nun wieder gestern beim BVB?
Das war das, was sich abgezeichnet hat. Es fehlt ja die Konstanz jetzt nicht nur in der Saison, sondern in den vergangenen 1-2 Jahren. Und ich war selber schon verwundert, warum man sich dieses 3-0 so schön geredet hat. Man hat dann elegant vergessen, wie schlecht die erste Halbzeit war. Ne? Und man hat dann schon auch in Lissabon zum richtigen Zeitpunkt auch das Tor getroffen. Und da hat mir ehrlich gesagt gefehlt, dass man diese schlechte erste Halbzeit auch zum Thema gemacht hat. Und es ist dann genauso gekommen. Diese Mannschaft versteht es einfach nicht, gewisse Konstanz reinzubekommen und zu verstehen. Wir waren vorher bei den Bayern in Leverkusen. Die haben verstanden, heute geht hier nichts. Wir müssen hier dagegenhalten, wir verteidigen das 0-0 und schauen schön mit dem Unentschieden nach Hause zurückfliegen. Dortmund hat dieses Spiel gestern überhaupt nicht verstanden in Bochum. Eigentlich ist es einfach, ne? Also Gras fressen und kämpfen und dagegenhalten. Und wenn man dann, wir haben es gesehen, Guirassy dann nicht das Tor trifft, fällt diese Mannschaft regelmäßig in sich zusammen. Das ist ja so eine richtige Kernschmelze, die man da immer wieder erlebt, eine schwarz-gelbe. Und das wirft sehr viele Fragen auf, vor allen Dingen, wie ist es um diese Leistungsträger, diese sogenannten bestellt.
Das größere Bild zeichnen wir gleich. Jetzt bleiben wir noch mal einmal da. Man hat insgesamt den Eindruck, dass Niko Kovac zunächst jetzt den Ansatz wählt, das Ganze freundlich zu bewerten. Mhm. Redet er die Dinge jetzt schon oder läuft er Gefahr, die Dinge schön zu reden?
Naja, bleibt ja nichts anderes übrig. Es würde ja nicht bringen.
Ja, dann könnte es ja schon mit der kritischen, er ist der vermeintlich harte Hund, den könnte er ja
intern
auch geben.
Intern, glaube ich, macht er das schon auch. Ja,
aber nach außen hast du die Wirkung.
Nach außen versucht er, glaube ich, die Mannschaft zu schützen, weil ich glaube, er merkt, dass das Selbstbewusstsein ohnehin schon fehlt in der Mannschaft. Die sind ja in einem mentalen Loch. Also die kommen ja da gar nicht mehr raus, seit Monaten. Jede Woche und jede Woche und jede Woche haben wir beim BVB genau die gleichen Themen. Egal, ob der Trainer gewechselt wird oder nicht, es sind immer die gleichen Diskussionen, die da sind. So, also was mache ich als Trainer? Ich komme jetzt in eine Mannschaft. Ich glaube, Niko Kovac war sich vielleicht nicht zu 100%ig bewusst, was ihn da tatsächlich erwartet, weil er eventuell dachte, mit seiner Art und Weise, wie er die Dinge angeht, wie er Mannschaften trainiert, dass er das Ruder rumreißen kann. Aber beim BVB merkt man ja, ist es nicht nur die Mentalität, die er gut anpacken kann und an der er schrauben kann, sondern das sind ja mehrere Faktoren. Und das fängt ja beim Verein scheinbar oben an und zieht sich bis zum letzten Spieler in der Nahrungskette durch. So, das heißt, was bleibt mir jetzt als Trainer übrig? Ich kann mich ja nicht hinstellen und meine Spieler öffentlich komplett zerlegen, weil dann denken die, okay, hier kommt ein neuer Trainer, der zerlegt uns, was will er von uns? Und dann geht die Leistung sowieso so weiter. So, das heißt, Niko Kovac ist jetzt in einer maximal schwierigen...
Aber ganz kurz, warum geht es eigentlich nicht? Warum kann man nicht einfach das so benennen, wie es ist?
Weil ich glaube, dass der BVB sehr sensible, empfindliche Spieler auch hat. Mhm. So, wenn die Spieler nicht sensibel und empfindlich wären, dann wären sie jetzt nicht in der Situation, in der sie sind, psychologisch gesehen auch. Und ich glaube, das merkt Niko Kovac schon auch. Und deswegen macht er es nicht.
Ja, er wurde ja hingeholt. Ich habe immer gesagt, ich bin der Meinung, die brauchen eine starke Hand. Und das ist er ja. Und jetzt weiß ich nicht, ob der Verein auf ihn zugegangen ist und gesagt hat, Nico, die ersten 4 Wochen Samthandschuhe und dann kannst du die Handschuhe ausziehen und dann kannst du loslegen. Weil das, was er natürlich sagt, ist, glaube ich, schon kontraproduktiv. Weil du kannst die Sachen nicht schönreden. Und natürlich kannst du nicht nach dem ersten Spiel dann mit der Axt reinhauen. Und mir wurde das Stuttgart-Spiel auch zu gut geredet. Da hat er auch gesagt, das war okay. Die waren einfach erfahrener, die waren reifer, die Stuttgarter. Ja? Und gestern wurden sie aufgefressen vom Tabellenletzten. Und dann versucht er, die Mannschaft zu schützen. Und irgendwer muss es ansprechen, weil das, was sie gemacht haben oder was sie jetzt im Moment macht, Valentina, das haben die letzten 5 Trainer gemacht. Ja, und die sind jetzt, die waren alle 12 oder 18 Monate später nicht mehr da. Und deswegen hoffe ich schon, dass er irgendwann mal den Finger in die Wunde legt, weil es ändert sich ja nichts. Ja, wir sprechen jetzt von dem Spiel gestern, Mainz, Union Berlin, Augsburg. Es ist ja, ein Schlotterbeck stellt sich hin und sagt, die Basics haben gefehlt. Ja, den ich wahrscheinlich noch am ehesten in Schutz nehme und auch einen Can, das muss ich jetzt einmal sagen. Also das Gefühl, dass sich einer dagegen wehrt, habe ich am ehesten oder der Einzige ist der Emre Can, der immer wieder Fehler seiner Mitspieler versucht auszubügeln oder ausbügelt.
Der spricht übrigens auch direkt an, Can.
Genau, und wenn ich nach Bochum fahre und dann nachher sage, die Basics haben nicht gestimmt, ja, dann kann irgendwas nicht stimmen. Also das hat was mit Leistungsbereitschaft, Professionalität und Seriosität zu tun. Und wenn ich so ein Spiel habe, wenn du gewinnst, dann ist es egal, wie oft du spielst, Patrick. Und dann fährst du 3 Tage später, du gewinnst 3-0 in Lissabon. Tabellenführer, die haben unter Amorim alles kaputt geschossen. Jetzt etwas weniger, aber sind
übrigens
immer noch
Tabellenführer. Übrigens das 4. Mal, dass Dortmund nach einem Erfolg in der Champions League dann in der Bundesliga verliert.
Ja.
Da aber ist ja schon irgendwie was zu erkennen.
Mag sein, aber nach so einem Spiel, da fahre ich hin, da brauche ich gar keine Ansprache machen. Da setze ich mich in die Kabine und sage, Männer, wir haben in Lissabon gewonnen bei Sporting. Wir spielen hier in Bochum, das ist nicht einfach. Aber egal wie, wir gewinnen das. Und da musst du irgendwie schauen, dass du das Spiel 1-0 gewinnst, fährst du nach Hause und dann geht's weiter. Aber die fahren dahin, verpassen eine Chance, verschießen eine Chance, gehen in Rückstand und die fallen zusammen wie ein Kartenhaus. Und das ist wirklich erschreckend.
Also natürlich musst du sehr viel an den Spielern festmachen. Trotzdem, Niko Kovac muss ein bisschen vorsichtig sein, wie er was sagt, zu welchem Zeitpunkt. Du hast es gerade gesagt, gegen Stuttgart wird mir das Spiel oder diese Niederlage einfach viel zu schön geredet. Da wird dann irgendwas geredet von, die Jungs haben es ganz okay gemacht. Ja? In Lissabon wird die schlechte erste Halbzeit gar nicht zum Thema gemacht. Dann nennt er Julian Brandt in einem Atemzug mit Jamal Musiala und Flo Wirtz. Das wirkt ja auch nicht mehr.
Spiel.
Ja,
nachher das wahrscheinlich
nicht mehr. Wollen wir den einmal anhören?
Ja, gerne, weil das wird nicht authentisch für mich.
Weiter.
Ja.
Genau, also genau da sind wir natürlich auch dran hängen geblieben. Ja. Hören wir gerade mal rein.
Wenn die Mannschaft nicht gut spielt und nicht erfolgreich ist, dann kann man es nicht an einer Person festmachen. Und es wäre auch nicht fair und ist auch nicht fair, wenn man es macht. Ich glaube, oder wir sind uns alle, glaube ich, einig, dass neben den beiden Wirtz und auch Musiala unser Jule auch irgendwo in diese Range dazugehört.
Ja, ist schon hoch angepasst.
Ja,
ne?
Ich verstehe auch, dass er jetzt seine Spieler stark reden möchte. Aber das ist, glaube ich, der falsche Weg, weil es dann auch dazu beiträgt, dieses sehr, sehr seltsame Außendarstellung des BVB mit zu befeuern. Dann kommt diese Pressekonferenz, ne, wo er sehr unglücklich versucht zu erklären, warum sich niemand der Spieler in der Mixzone gestellt hat. Ja.
Mixzone, die Zone, wo man dann mit den schreibenden Journalisten vor allem spricht.
Genau. Und das finde ich schon, ist etwas, was zu einer sehr, sehr unschönen Außendarstellung des BVB mit beiträgt. Und dann eben auch zur Unruhe beiträgt. Und deswegen muss Niko Kovac jetzt, glaube ich, die Ansprache verändern. In der Mannschaft, aber auch in der Öffentlichkeit.
Das Entscheidende ist halt einfach, dass Niko Kovac sich treu bleibt, glaube ich. Und nicht das passiert, was Didi sagt, dass er Dinge erstmal so ein bisschen begleiten soll und dann in 4 Wochen die Sandhandschuhe ausziehen muss. Er hat ja eine Art. Und diese Art mit, das war ganz in Ordnung, haben die Vorgänger auch alle versucht. Warum nicht genau das, für was er steht? Hart durchgreifen und ganz klar sagen, was los ist. Weil es kann nicht sein, dass du immer nach dem Champions League das Ding verlierst. Und es kann nicht sein, dass du immer wieder sagst, Jule Brandt, das war auch nicht seine Art. Ich habe das in keinem Interview der letzten Jahre gehört, dass er mal einen Spieler auf das Level gehoben hat. Es war immer die Mannschaft. Das hat ihn immer ausgemacht, finde ich. Jule Brandt ist nicht auf diesem Level.
Das hat man ja auch von Niko Kovac eigentlich erwartet. Also jeder hat ja auch erwartet, Niko Kovac kommt. Jetzt gibt es beim BVB nichts mehr zu lachen. Aber er präsentiert sich jetzt, da gebe ich dir recht, ganz anders. Warum, wieso, weshalb? Ich kann es mir nur damit erklären, dass er gemerkt hat, die psychologische Situation ist sehr sensibel und sehr empfindlich. Aber ich bin da bei dir, Didi. Also da muss radikal was verändert werden, ansonsten ändert sich da nichts.
Sehr guter Ansatz, denn Felix, genau danach haben wir auch gefragt, was muss sich eigentlich, wenn wir mal so das Größere und Ganze uns anschauen, sich verändern?
Ganz genau, komme ich sofort zu. Erstmal eine krasse Zahl. 41 Jahre ist es her, dass zuletzt ein BVB-Trainer in den ersten beiden Bundesligaspielen verloren hat. Jetzt hat es Niko Kovac eben geschafft. Damals war es Timo Konietzka. Ich muss zugeben, mir war der Name kein Begriff. Und dann können wir noch kurz einen Blick auf die Tabelle werfen. Es ist schon angeklungen, Platz 11, 29 Punkte nach 22 Spielen. Schlechteste Saison seit 10 Jahren, eben nach diesem 22. Spieltag. Und Mainz könnte heute Abend mit einem Sieg in Heidenheim ja auch noch davonziehen. Und Patrick hat es gerade angesprochen, wir haben in die Community gefragt, muss der BVB den Kader im Sommer radikal umbauen? Und ich glaube, so ein deutliches Ergebnis hatten wir hier noch nie. 94% sagen ja. Es liegt also zumindest auch an den Spielern und die Kommentare natürlich auch entsprechend in die Richtung. Man spielt jedes Mal mit 2, 3 Spielern weniger, weil eben das Niveau über 90 Minuten zumindest nicht gehalten kann. Und man fragt sich, wer da wirklich auf dem Platz steht. Und auch ein bisschen Galgenhumor schon dabei, ob man nicht Hullberg wieder zurück an die Seitenlinie stellen kann.
Gut, also ein kleiner Exkurs. Timo Konietzka, Mann der ersten Bundesligastunde. Und ich habe ihn als junger Reporter interviewt, morgens um 7 in Uerdingen. Da gab es Lauftraining. Also Felix Magath, im Vergleich jemand, der die Spieler mit Samthandschuhen angefasst hat. Das also zu diesem Thema, jetzt aber zu unserem eigentlichen Sujet. Also dazu, ob Borussia Dortmund tatsächlich, das klang ja auch schon zu Beginn der Sendung, so wirklich mal ganz groß im Sommer ran muss. Man muss natürlich immer auch dazu sagen, es gibt laufende Verträge, es gibt finanzielle Voraussetzungen, die bei Nichteinzug in der Champions League andere wären als mit der Champions League.
Ja, du musst jede Position hinterfragen, nur das kostet natürlich Geld. Also die verdienen gutes Geld. Ich weiß nicht, ob es einen großen Markt gibt für die Spieler. Die Mannschaft hat sogar geschafft, dem Gittens den Zahn zu ziehen, der in den ersten Wochen der beste Spieler der Liga war. Selbst der trifft einen Möbelwagen nicht mehr vom 16er jetzt. Das heißt, ich habe das gestern ja gesagt, das geht ja jetzt schon über Monate und Jahre. Und letztes Jahr hatten sie so einen Ausschlag nach oben. Auch wenn sie in der Liga inkonstant waren, war wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass sie in der Champions League viele große und wichtige Spiele hatten, die gut bestritten haben. Darunter hat vielleicht die Tabellenposition etwas gelitten und der Fünfte hat gereicht. Das wird dieses Jahr nicht reichen. Nichtsdestotrotz mit Leipzig, Stuttgart, die sind am Schwächeln. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass du noch Vierter wirst. Also sie sind ja noch dabei, nur du musst dann im Sommer musst du mal eine Entscheidung treffen, mit wem du weitermachen willst.
Also ganz konkret, gibt es Spiele, die dir vorschweben, bei denen der BVB versuchen müsste, eine Trennung herbeizuführen, oder willst du es einfach nicht an Namen festmachen?
Es ist immer schwer, nur das Synonym für die Dortmunder Inkonstanz ist der Julian Brandt. Und ich glaube auch, dass es dem Jungen vielleicht mal gut tun würde, wenn er woanders hingeht. Ja, weil im Moment wird er viel kritisiert, oft auch zu Recht, hat immer wieder seine Ausschläge nach oben. Aber
wie zum Beispiel in Lissabon?
Ja, aber es ist über die Zeit, ist es einfach nicht genug. Ja, und du brauchst Leute. Das Schlimmste ist, wenn du als Trainer oder Verantwortlicher Spieler hast und auch als Mitspieler übrigens, auf die du dich nicht verlassen kannst. Und von der Sorte haben sie einige.
Mir ist es aber ganz wichtig an diesem Punkt, wir haben auch letzte Woche Julian Brandt sehr kritisch bewertet, das ist auch sportlich völlig in Ordnung, aber dass man es nicht an ihm alleine festmacht, weil er auch jemand ist, der schon immer wieder auch zeigt, dass ihm diese Sache wichtig ist. Das ist jedenfalls mein Eindruck.
Aber ich glaube, dass zu viel passiert ist, Patrick. Ich glaube, dass jetzt so viel passiert ist, was auch seine Person anbetrifft, dass es, glaube ich, auch ihm mal helfen würde, wenn er mal was anderes
sagt. Das ist ein anderer Punkt. Und du hast aber, Ivo, eingangs mich sozusagen sagen lassen, auch die Führungsetage ist ein Thema. Wie meinst du das? Oder muss im Sommer ein Thema sein, eine mögliche Veränderung dort?
Also wir haben ja die Situation, dass Aki Watzke im Herbst das operative Geschäft abgibt. Und er wird es sicherlich nicht so abgeben, wie jetzt gerade die Situation sich darstellt. Also er wird, und ich würde das nicht ausschließen, sehr, sehr, sehr ernsthaft überlegen, ob die Konstellation auch in der Chefetage so bleiben kann. Wir hatten ja den Fall bei Bayern München. Dort hat man die Reißleine gezogen mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic. Und so eine ähnliche Konstellation kann ich mir durchaus vorstellen. Denn eins ist auch klar, es droht ja jetzt sogar der Totalausfall des BVB international. Also mittlerweile sind es ja 8 bzw. 7 Punkte auf Platz 5. Und man muss sich das mal vorstellen, Dortmund überhaupt nicht international dabei. Das ist ja eigentlich nicht denkbar, aber wenn dieser Fall eintritt, dann steht für mich jetzt schon fest, dass auch in der Chefetage einmal feucht durchgewischt wird.
Ja, man merkt ja, also beim BVB, das meinte ich eingangs mit, das fängt oben an und zieht sich durch bis zum letzten Spieler in der Nahrungskette, dass auch oben in der Führungsetage keine Harmonie herrscht. Es fing ja schon an, als Kehl Ricken vor die Nase gesetzt bekommen hat, dann kam Mislintat, der ist mittlerweile wieder weg. Dann die Diskussionen um Sammer, der bei Prime war und seinen Job da jetzt gelassen hat und als Berater noch fungiert, wo man sich aber auch die Frage stellt, wie oder was hat er beraten oder hört man einfach nicht auf ihn? Also man merkt auch in der Führungsetage beim BVB harmoniert es einfach genauso wenig wie auf dem Platz. Also ich finde, die Mannschaft ist teilweise runtergebrochen ein Spiegelbild der Chefetage beim BVB.
Und es geht ja auch, wie ist der Kader zusammengestellt? Und nicht nur von rein sportlich betrachtet, sondern es geht ja auch um Führung, Leadership. Wie hast du eine Führungsachse in dieser Mannschaft? Und es ist dieses Jahr überhaupt nicht gelungen. Man hat, glaube ich, auch unterschätzt, welche Lücke Reus und Hummels hinterlassen, auch wenn sie schon etwas älter waren. Diese Mannschaft ist teilweise führungslos. Und das muss man dann auch an den Leuten festmachen, die diesen Kader so zusammengestellt haben. Und man hat bestimmte Neuzugänge, bis auf Guirassy, den möchte ich wirklich jetzt ausnehmen, weil der macht's gut, kommt aus einer Verletzung, ist Leistungsträger. Aber alles, was dahinter ist, es steht auf wackeligen Beinen. Und irgendwer hat ja auch mitentschieden, dass man einen Emre Can zum Kapitän macht und Julian Brandt zum Vizekapitän. Und das sind für mich
Fehler. Hat Kovac da eine Chance verpasst und hätte zum Einstieg einen anderen Kapitän benennen sollen?
Also im Nachhinein kann man immer schlauer daherreden. Ich weiß nicht, ob unterjährig während einer Saison so eine Maßnahme auch wirklich greift. Also ich bezweifle das. Ja. Okay.
Es gab die Option im Sommer, als man Şahin zum Trainer gemacht hat. Und das erwarte ich von einer Führungsetage, dass sie einem jungen Trainer sagt, pass mal auf, Emre Can ist für mich einer der wenigen, die wirklich Führung übernehmen wollen. Er stellt sich immer hin, er spielt nicht immer gut. Aber vielleicht muss man ihn einfach aus dieser Schusslinie mal raus und sagen, wir entscheiden das als Verein. Mhm. Du bist jetzt wieder, du selbst kümmerst dich um die Mannschaft und den Druck nehmen wir dir.
Oder du musst komplett auf ihn setzen und der muss komplett. Letztlich...
Aber
ich weiß von Ottmar Hitzfeld früher, ein Effenberg hat immer gespielt. Und auch er hatte nach Verletzungen Phasen, wo man sportlich rein theoretisch mal hätte argumentieren können, das macht man anders. Ja.
Aber also, Nuri Sahin ist ein gutes Beispiel. Wenn du Edin Terzic entlässt oder dich trennst von ihm, dann musst du doch eine Antwort darauf haben. Und ist das wirklich, irgendwer hat entschieden, wir nehmen jetzt den Co-Trainer. Und ist das wirklich jemand, der diesen Verein wirklich höchsten Respekt vor Nuri Sahin, aber ist das die Antwort auf den Abgang von Edin Terzic? Ist das der Richtige gewesen, auf den man gesetzt hat?
Ich glaube, sie haben einfach, um dein Wort aufzunehmen, ein gewisses Potenzial in Sahin gesehen und haben eben einfach darauf gehofft, dass er das dann als Trainer entfaltet.
Aber bleibt man sich da wirklich treu? Und ich habe gestern die Konferenz geguckt und da haben sie die Führungsetage auf der Tribüne eingeblendet. Und der Kommentator, das war super lustig, gesagt, er meinte, ich weiß nicht, ob das Bild von heute oder von letzter Woche ist. Und ich finde, das sieht eine Mannschaft, ob da Leben ist, ob da mitgegangen wird, ob du es auf die Truppe transportierst. Und das passiert nicht. Und ich finde, wir meckern über Jule Brandt, vielleicht ist er nicht der Typ, der er sein soll. Und ich glaube, diese Probleme der BVB hat es selbst gemacht. Ja. Emre Can hättest du rausnehmen müssen als Kapitän, als die Chance bestand. Ein Jule Brandt braucht einen anderen Typen neben sich, damit er vielleicht glänzen kann.
Exakt.
Und all das fehlt. Man hat einfach in Stuttgart die Besten weggeholt. Jetzt kann man sagen, Girassi funktioniert. Er spielt trotzdem nicht auf dem Level wie beim VfB. Er macht andere Sachen.
Leverkusen wollte Anton auch, hat gestern Caro gesagt. Caro hat gesagt, gute Einkaufspolitik, dachte er, im Sommer.
Aber es passt ja hinten und vorne. Benzibaini, Riasson, du musst das nur mit den Spitzenmannschaften gegenüberhalten. Das reicht nicht für die Spitze.
Einmal der Blick voraus. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass diese Saison nur noch schwer zu retten ist, soweit ist es noch nicht, aber sie könnte eben auch am Ende ohne europäische Qualifikation ausgehen. Und man dann sagt, suche die Chance in der Krise. Wäre das dann der Punkt, an dem Borussia Dortmund sagen sollte im Sommer, wir versuchen etwas wirklich Neues? Was allerdings, muss man auch sagen, bei diesem Club und diesen grundsätzlichen Ansprüchen schwierig wäre.
100%, weil ich glaube, also wir sehen es ja, wir sind seit Monaten, wenn nicht sogar über einem Jahr oder zwei, immer am gleichen Punkt beim BVB. So, es ändert sich ja nichts. Sie haben neue Trainer geholt, es hat sich nichts geändert. Sie haben neue Spieler geholt, es hat sich nichts geändert. Was bleibt? Du brauchst eine radikale Veränderung, also einen gänzlichen Umbruch wahrscheinlich im Sommer, wenn du dieser Mannschaft ein neues Gesicht verleihen willst. Ansonsten ziehst du ja die Probleme vielleicht punktuell verbessert sich's hier und da mit Ausschlag nach oben, aber ansonsten bist du ja tendenziell eher nach unten. Und ich sehe da keine Lösung. Keine, die nicht durch eine radikale Veränderung stattfinden kann.
Schlusswort von dir, Didi.
Ja, ich glaube, das wird schwer. Also natürlich müsstest du wahrscheinlich einiges oder viele senden. Auf der anderen Seite könnt ihr mir vorstellen, dass ein, zwei Spieler, wenn du dann Gerüst versuchst, mit Can und Schlotterbeck haben sie einen zweiten Torwart, macht das auch ordentlich. Wenn du ein, zwei Spieler holst, glaube ich, dass die anderen da schon besser spielen können. Ein Anton, glaube ich, hätte auch in Leverkusen anders gespielt oder besser gespielt als in Dortmund. Und wenn du radikal was machen willst, das kostet Geld. Die haben alle Vertrag. Jetzt, wenn du nicht europäisch spielst, du kannst ja nicht mit den Jungen spielen. Das ist eine Aktiengesellschaft. Also da hast du natürlich auch den Kapitalmarkt oder den Anlegern hast du ja Verantwortung gegenüber. Das heißt, du kannst ja nicht sagen, du spielst jetzt mal mit fünf, sechs Jungen, obwohl die Fans oder ich das wahrscheinlich auch befürworten würden. Sie müssen einfach schauen, dass Sie zwei, drei Spieler holen, die charakterlich in Ordnung sind, die vorangehen, die Verantwortung übernehmen und die stressresistent sind. Ich glaube, das wäre mein erstes Merkmal. Es müssen nicht die besten Fußballer sein, die müssen stressresistent sein. Und dann, glaube ich, ist der Kader nicht ganz so schlecht, wie er im Moment aussieht.
Und es gibt immer noch die Möglichkeit, diese Saison zu reparieren. Die Spiele werden langsam weniger, aber die Chance ist weiterhin da. Wir sprechen gleich noch über RB Leipzig. Da läuft es aktuell auch nicht so wie gewünscht. Gleich mehr dazu bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte. Gleich noch ein paar Worte zu RB Leipzig. Aber zunächst, Felix, zu Hertha BSC. Dort sieht es so aus, als würde der Trainer gehen müssen.
Genau, nach unseren Infos ist das auch schon fix, diese Entscheidung. Also die 1-2 Niederlage am Samstagabend gegen Düsseldorf war die letzte von Christian Fjell nach nur 6,5 Monaten, also die Entlassung. Und es zieht sich. Wir warten immer noch auf die offizielle Verkündung. Und wir wissen mittlerweile auch, warum. Lisa de Reuter, unsere Reporterin, hat die Infos, dass Hertha gerade noch die letzten Details klärt mit Hannover 96. Da war Stefan Leitl ja zuletzt beschäftigt. Und vor allem aber auch, dass Stefan Leitl morgen auf einer Pressekonferenz schon vorgestellt werden wird, gibt es dann natürlich live zu sehen bei Sky Sport News.
Also Hertha BSC in Schwierigkeiten aktuell und auch Didi, RB Leipzig nicht so unterwegs, wie man sich das vorstellt. Ein müder, ich habe sogar gelesen, ein langweiliger Auftritt in Augsburg. Wo ist die RB-DNA und vor allem, was kann Marco Rose tun, um sie wieder in irgendeiner Form zum Leben zu erwecken?
Ja, eigentlich das Gegenteil von dem, wie wir sie kennengelernt haben die letzten 10 Jahre. Und Patrick hat gesprochen vom Feuer auf der Tribüne. Sie spielen sehr uninspirierend und auch der Trainer, er war ja an der Linie, war er immer sehr aktiv. Und im Moment ist das alles, ich habe das Gefühl, dass da zwischen Rose und Führung irgendwas verloren gegangen ist. Ruben Schröder hat den Verein verlassen, Marcel Schäfer kam, Oliver Minzlaff ist der starke Mann, jetzt nicht da in Leipzig, sondern
Klopp
bei Repol, Klopp ist da, dass man ihm anscheinend nicht mitgeteilt hat, der ja auch die Trainer mitbegleiten soll. Ich glaube, dass da irgendwas verloren gegangen ist. Und dieses Feuer, das wir immer von Marco Rose gekannt haben, ob an der Linie oder in Interviews, wie er die Mannschaft verteidigt hat, das ist im Moment nicht zu sehen. Und deswegen, so spielen sie auch Fußball. Und ich weiß nicht, wie lange das noch gut gehen kann oder wird.
Man muss aber auch dazu sagen, sie haben natürlich unfassbares Verletzungspech. Ne? Also ich habe jetzt gelesen, prognostisch auf Saisonende hochgerechnet, haben sie 1000 verletzten Tage. Das ist natürlich für den Trainer dann schon auch schwer zu handeln, schwer damit umzugehen. Ich will jetzt das nicht als Ausrede gelten lassen. Ich bin prinzipiell bei dir, aber es ist natürlich schon ein Brett, wenn du so viele verletzt hast wie RB Leipzig.
Ist dann auch immer die Frage, warum hast du die? Das kann ich jetzt im Einzelnen nicht nachprüfen, aber es ist eben so, die da auf dem Platz stehen, sind bei RB Leipzig unter Vertrag und das wirkt halt schon uninspiriert. Wie nimmst du das wahr?
Ja, genau so. Und ich glaube, für Oliver Minzlaff, den hast du ja gerade erwähnt, wird es entscheidend sein, oder Marco Rose wird daran gemessen, ob er Red Bull Fußball spielen lässt. Und das ist aktuell nicht der Fall. Und wenn das nicht der Fall ist, könnte es sehr eng werden. Also der Maßstab ist immer, lässt ein Trainer den Fußball spielen, der zu Red Bull passt. Und du kannst in Augsburg unentschieden spielen, aber dann bitte schön 3-3. Ja? Aber nicht 0-0 und uninspiriert.
Ja. Wild Abenteuer, das war's.
Genau.
Ich glaube einfach, dass die Mannschaft einfach so einen Knacks erhalten hat durch diesen unglaublichen November, wo sie halt eben nichts gewonnen haben. Und seitdem laufen sie der Musik halt wirklich hinterher. Sie haben dieses Jahr Bremen geschlagen, okay.
Aber es gab ja dann einmal dieses Pokalspiel gegen Frankfurt, wo dann alle auch auf Hose zuliefen und dachten, das könnte jetzt die Wende sein.
Das hofft man ja immer im Fußball, dass dieses eine Spiel die Wende ist. Es ist wie in Dortmund eben, dasselbe in Gelb. Also du hoffst auch dann ein gutes Spiel und weiter geht's. Aber so einfach ist das nicht. Dann kommen Verletzungen, du findest deinen Rhythmus nicht. Und die Frage wird halt sein, wie lange bleibt halt Minzlaff cool in der Position? Weil solange der Rest dahinter nicht so punktet, dass sie die Champions League gefährden, wird das noch ein bisschen gehen. Sobald der Moment kommt, wo sie drüber gehen und sie rutschen nach hinten, glaube ich, kann das ziemlich zügig gehen.
Sie gestern so gesehen Glück gehabt, dass Stuttgart verloren hat. Wann werden die Fragen, ich will das mal so formulieren, an Marco Rose drängender werden, auch die internen Fragen?
Wenn es danach aussehen sollte, dass sie nicht unter die ersten vier kommen. Und da sind sie, glaube ich, im Moment nicht weit davon entfernt. Und nur eine Sache, ich habe damals gesagt, dass sie zum Trainer gelaufen sind. Wenn die Jungs gelaufen wären, dann wären sie gar nicht in die Situation gekommen. Und ich hatte Trainer, wenn da nach 4 Niederlagen oder 5, wenn da einer rausgelaufen wäre, zu dem, was der erzählt hat, der hat gesagt, verschwind. Wäre es vorher mal gelaufen, dann brauchst du jetzt nicht mir auf den Rücken springen. Ja, und das zeigt, dass die Mannschaft und er, dass sie ein gutes Verhältnis haben. Nur die Mannschaft bekommt das ja auch mit. Wenn da zwischen Trainer und Führung was zerbricht, die sind ja nicht dumm, das bekommen die auch mit. Und den Anschein hat es im Moment. Und wie gesagt, also sollten sie irgendwann einmal in der Situation kommen, wo der Abstand zu Platz 4, 3, 4, 5 Punkte ist, dann könnte was passieren.
So, ich sehe dahinter Yannick Erkenbrecher hinter dir, Didi, und Mirko Slomka. Und die haben sehr aufmerksam das zweite Bundesligaspiel verfolgt. Was habt ihr uns mitgebracht für die XXL-Highlights?
Eine Rechenaufgabe.
Oh.
Also Eintracht Frankfurt ist Stand jetzt 13 Punkte vor dem BVB und 5 Punkte vor RB Leipzig.
Warte, wir müssen noch eins dazufügen.
Ja?
Kiel trifft auswärts immer. Die einzige Mannschaft der Bundesliga, die auswärts immer trifft. Jetzt, du weißt das natürlich, ne?
Aber sie gewinnen so selten, leider.
Das verraten wir jetzt nicht.
Aber bedeutet, also Frankfurt hat einen Riesensatz gemacht heute in Richtung Champions League, Platz 3 festigen, weil 13 Punkte Vorsprung auf den BVB, 5 auf den vierten auf RB Leipzig. Das gucken wir uns gleich an. Gab eine Menge Tore in Frankfurt, gab einen Sieger Eintracht Frankfurt. Und ja, Rechenaufgabe haben wir jetzt selber aufgelöst, Patrick. Hätten wir gerne bei euch gelassen.
Also es gab kollektives Durchatmen. Also ich habe so gemerkt, dass überall so die Blicke so etwas unbestimmt. So. Dazu fällt mir ein das schönste Zitat. Ich hoffe, ich bekomme es jetzt zusammen des heutigen Tages. Ole Werner in der Bild am Sonntag. Ich war zwar nie gut in der Schule, bin aber immer gerne hingegangen. Also, weiß nicht, ob das hier für alle gilt. Der Moderator kann so oder so ähnlich auch von sich sprechen, weil ich mich da so wohl gefühlt, da war Jörn Jährchen länger da, aber wir schweifen ab. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Runde, bei der Dame, bei den Herren, bei Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Verweise auf die XXL Highlights und da kommen ja noch mehr dazu. Viel Spaß dabei, schönen Sonntagabend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.